Schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich heiße Sie recht herzlich im Keplersohn willkommen. Direkt aus Rom zu uns gekommen ist Don Michele, wie er selber sagt. Herr Michael Weninger, herzlich willkommen. Schön, dass Sie in Linz im Keplersalon sind. Vielen Dank. Ein besonderer Abend mit einem besonderen Gastgeber. Ich begrüße auch recht herzlich unseren Bürgermeister Klaus Luger. Schön, dass Sie da sind. Der Herr Bürgermeister übernimmt heute die Rolle des Gastgebers. Viele kennen ja sozusagen, und es ist schön, dass er heute Gastgeber ist. Dieser Salon findet in Kooperation und mit dem Festival 4020 statt, das von Mittwoch bis Samstag in der kommenden Woche stattfinden wird, im Brucknerhaus. Die Programme liegen auf. Das führt in einen Kulturraum nach Persien. Und um vorweg sozusagen auf eine ganz besondere Art einzutauchen, wollen wir auch eine weibliche Stimme zu Wort kommen lassen, nämlich singend. Und ich begrüße recht herzlich die kurdische Sängerin Fatemeh Karamchani, die zu Beginn ein paar Minuten Musik aus ihrer Heimat singen wird. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank für diese sehr eindrucksvolle musikalische Einbegleitung für einen ganz besonderen Abend. Ich darf Sie sehr herzlich alle hier begrüßen und mich für den Veranstalter ganz herzlich für großes Interesse bedanken an einem Thema, das wie kaum ein anderes derzeit viele europäischen Gesellschaften und auch die österreichische Gesellschaft ganz besonders beschäftigt. Ich freue mich auch deswegen auf diesen Abend ganz besonders, weil ich heute einmal die Rollen tauschen darf. Normalerweise bin ich es gewöhnt, gefragt zu werden, Positionen zu erklären, Inhalte zu vermitteln. Heute darf ich, und das habe ich mir schon bei dem einen oder anderen Interview in meinem Leben öfters gewünscht, einfach auf die andere Seite wechseln. Ich hoffe, dass ich diesen Rollentausch einigermaßen noch Ihren Erwartungen gemäß und Ihren Vorstellungen gemäß erfüllen werde und möchte mich auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kepler Salons ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie mit dem Thema Europa und der Islam, Herausforderung und Zukunft dieses Thema aufgegriffen haben und dazu Herrn Michael Weninger, ab sofort Don Michele nur mehr genannt, eingeladen haben. Ich darf Sie zuerst einmal ganz, ganz herzlich auch als Bürgermeister und nicht nur als Moderator in unserer Stadt begrüßen. Herzlich willkommen. Wenn wir in der Konzeption davon gesprochen haben und ich das jetzt auch so verwendet habe und gesagt habe, der Islam, dann ist das wahrscheinlich schon der erste Fehler, denn es gibt kaum eine Religionsgemeinschaft, die nicht nur weltweit, aber so relativ unhierarchisch in einer Größenorganisation organisiert ist, wie wir das vom Islam kennen. Und es gibt auch einen Zugang, der gerade in der tagespolitischen Diskussion in Österreich sehr gerne verdrängt wird, wenn Sie sich in Erinnerung rufen, dass deutsche Politiker gemeint haben, der Islam gehöre zu Deutschland. Diese Frage ist, abgesehen von der Islam, auch bei uns diskutiert worden ist, als ob nicht diese Religionsgemeinschaft bei uns schon seit 101 Jahren auch staatlich anerkannt wäre. Es ist ein Spannungsfeld, das sich wohl auch durch politische Überschneidungen ergibt, verwoben ist auch mit unterschiedlichsten politischen Systemen in jenen Ländern, in denen die Mehrheitsreligion der Islam ist, wo wir demokratisch verfasste Staaten genauso kennen wie Monarchien oder Diktaturen. Und es gibt auch einen autochthonen europäischen Islam, den wir vor allem auch aus der Geschichte von uns, aus der österreichischen Geschichte, aus der Habsburger Monarchie, ja ganz besonders auch mit Bosnien fokussieren, aber auch andere südosteuropäische Länder. Es freut mich deswegen ganz besonders, dass Sie sich Zeit genommen haben, extra aus Rom nach Linz zu kommen. Das freut mich sehr. Sie haben mir aber im Vorfeld gesagt, dass Sie da durchaus auch einen persönlichen Bezug hatten, denn als Sie in, unter anderem in Innsbruck auch Theologie und Philosophie studierten und am Weg nach Wien waren, das war Ihr zweiter Universitätsausbildungsort, haben Sie in Linz Station gemacht.
Immer.
Und wenn Sie, wenn ich Ihnen jetzt verraten darf, auch warum, dann haben wir hier mit Sicherheit größtes Verständnis dafür, denn Sie haben zum Friseur davor müssen auf Knädeln und am Most. Also die Facette von Menschen mit Linzbezügen, die ich in meinem Amt schon sehr viele Facetten kennenlernen durfte, ist jetzt um eine weitere Facette erweitert, dass ein Theologe beim Freiseder in Linz Rast gemacht hat. Sie haben einen, wenn ich mir dieses Urteil erlauben darf zu sagen, einen nicht üblichen Weg zum Priestertum gefunden, denn Sie haben nach Ihrer Ausbildung zum Theologen eben an den Universitäten Innsbruck und Wien, waren Sie im diplomatischen Dienst tätig, nachdem Sie die Diplomatenausbildung an der Akademie abgeschlossen haben. Sie waren in einigen Städten, großen Städten Europas in meiner Vorbereitung, und ich glaube, dass das bei Gott nicht vollzählig ist, wurde mir mitgeteilt, unter anderem in Moskau, Madrid, Warschau, Kiew und Belgrad sind Sie tätig gewesen, direkt im diplomatischen Dienst. Sie haben auch dann von 1997 bis 2001 in einer politisch ausgesprochen bewegten Situation, waren Sie auch in der Abteilung für die EU-Erweiterungen sowie die Außenwirtschaftsbeziehungen zu Zentralost- und Südosteuropa als stellvertretender Abteilungsleiter tätig und dann auch in der Abteilung für den Aufbau oder Wiederaufbau im Südosteuropa. 2009 haben Sie dann die Leitung der Abteilung für die wissenschaftliche Zusammenarbeit und den Dialog der Kulturen im damaligen Europaministerium übernommen und waren damit von Wien aus weiter tätig. 2011, nach Ihrer Verwitwung, sind Sie Priester geworden und sind heute in sehr wichtigen Funktionen inzwischen in Rom, im Vatikan, tätig. Sie sind 2012 in den päpstlichen Rat für den interreligiösen Dialog berufen worden und sind hier schwerpunktmäßig auch für die Beziehungen mit dem Islam in Europa, Zentralasien, Zentral- und Südamerika selbst verantwortlich. Ich freue mich wirklich, dass wir mit Ihnen heute einen Vortragenden hier im Kepler-Salon zu Gast haben, der ein exzellenter Kenner auch der europäischen Islamszene ist, aber darüber hinaus auch den Blick auf das gesamte Weltgeschehen fokussieren kann. Ich freue mich jetzt schon sehr auf Ihren Vortrag, der 30 Minuten circa dauern wird. So ganz exakt brauchen wir, ich glaube, es hat niemand noch weitere Termine heute Abend, brauchen wir nicht sklavisch umgehen. Möchte aber noch, bevor ich Sie dann um Ihre Ausführungen bitten darf, noch auf eines hinweisen. Es werden sämtliche Veranstaltungen hier im Kepler-Salon, darüber werden Audioaufnahmen gestellt. Es wird dann wieder im Internet abrufbar sein. Und deswegen bitte ich Sie dann bei der Publikumsdiskussion mit Ihren Anmerkungen, Fragen, Diskussionsbeiträgen immer so lange zu warten, bis Sie das Mikrofon in der Hand haben, damit das später auch reproduzierbar ist. Und das würde ich sehr suchen. Ich möchte jetzt gar nicht mehr länger mit meiner Introduktion hier verweilen, sondern Sie um Ihre Ausführungen, auf die wir uns alle schon sehr freuen, ersuchen. Noch einmal herzlich willkommen.
Danke vielmals. Danke für die Zeit.
Warten Sie mit dem Applaus bis am Ende der Darbietung. Wir werden schauen, was rauskommt. Einige von Ihnen kennen mich ja. Wer es noch nicht tut, wird mich noch kennenlernen. Sehr verehrter Herr Bürgermeister, sehr geschätzte Damen und Herren, lieber Peter Leisch, die Freude, hier sein zu dürfen, ist ganz die meine, denn tatsächlich der Freiseeder hat sich für den hungrigen Studenten immer ausgezahlt. Die kommen immer wieder gern, leider selten genug, nach Österreich und noch seltener nach Linz. Sie haben sehr schön ausgeführt, dass ich in Rom für 70 Staaten zuständig bin für den Dialog mit dem Islam. Hören mich alle Freunde hinten? Oder soll ich brüllen? Kann ich auch. Ich muss allerdings ergänzen, dass ich immer Priester werden wollte. Mit acht Jahren habe ich gewusst, ich werde katholischer Priester und Diplomat beim Heiligen Stuhl. Als Diplomat beim Heiligen Stuhl muss man ja Priester sein, wollte ich ohnehin immer werden. Nur mit dem Priester ist dann nichts geworden, aber es ist eine andere Geschichte. Ich war kurzfristig verheiratet. Meine Frau war schon 20 Jahre krank und ist einige Wochen vor ihrem 38. Geburtstag dann verstorben. Und dann war klar, jetzt ist der Weg frei. Nämlich zwei Aufgaben waren es, warum ich nicht Priester werden durfte, obwohl ich ja im Priesterseminar schon war. Ich habe alles studiert, war im Priesterseminar, habe in Innsbruck, Wien, an den Universitäten, auch in Dijon studiert und in Jerusalem. War dann an den Diplomatenakademien in Wien, an der École Nationale d'Administration in Paris und an der Escuela Diplomatica de Madrid. Und zwei Dinge waren es, warum ich nicht Priester werden durfte, das darf ich und muss ich hier auch sagen. Zum einen, weil ich spezieller Diplomat geworden bin, einer der wenigen, die expresses verbis für Konfliktsituationen ausgebildet wurden. Und wo immer Krieg war, wo immer Umstürze, wo immer Revolutionen, bin ich dann in den Einsatz gekommen. Und das hätte ich ja nicht tun können, wenn ich verheiratet gewesen oder gar Kinder gehabt hätte. Das war der eine Grund, oder Priester gewesen wäre. Das war der eine Grund. Und der zweite Grund war, um diese Frau, die schon 20 Jahre krank war, von dieser Welt in die ewige Herrlichkeit zu führen. Und daher war es klar, als nun meine Frau in eine bessere Welt gegangen ist, dann war es klar, jetzt werde ich Priester. Und nachdem ich alles studiert gehabt habe, nach kurzer Zeit, wo ich übrigens in Wien auch Rotlicht-Distrikt-Priester gewesen bin, bin ich dann nach Rom berufen worden und dort für den Dialog mit dem Islam zuständig in 70 Staaten. Sehr schön ausgeführt, Herr Böhmer, danke vielmals. Kennt mich besser als ich selber mich. Ja. Also für alle Staaten Europas, kaukasische Staaten, Zentralasien und alle Staaten Latein- und Südamerikas. Es gibt ein oberösterreichisches Sprichwort, das zur Weisheit geworden ist. Nur kleine Geister halten Ordnung, Genies aber überblicken das Chaos. Ich darf der Stadt Linz zu ihren anwesenden Genies gratulieren. Wir sprechen wirklich über Themen, die wahrscheinlich nur mit Chaostheorie zu lösen sind. Wenn wir von dem Islam sprechen, ist es klar, dass es den Islam nicht gibt, sondern verschiedene islamische Traditionen und, über die wir heute noch sprechen müssen. Aber Europa und der Islam, Herausforderungen in Zukunft, da müssen wir zunächst mal ein paar Gedanken verschwenden zum Thema Europa. Es ist nämlich gar nicht so einfach, Europa zu definieren. Und wenn wir in Europa, und gehen wir davon aus, wenn ich jetzt den Begriff Europa verwende, so meine ich die Europäische Union, ist gar nicht so ausgemacht, dass wir alle gemeinsam das Gleiche meinen, wenn wir von Europa sprechen. Europa kann geografisch definiert werden und das ist schon mal eine große Schwierigkeit. Nach Norden geht es relativ leicht, kann man sagen, Nordpol. Nach Süden geht es auch relativ leicht, kann man sagen, die nordafrikanische Küste. Nach Ost und West wird schon schwieriger. Die einen sagen Kaukasus, die anderen sagen, nein, die Türkei bis Armenien, vielleicht sogar Syrien, Israel gehören auch zu Europa. Also da beginnen schon mal die Diskussionen. Und nach Westen wird es überhaupt schwierig. Die einen sagen, ja, Grönland gehört noch dazu, dann würde Europa direkt an Kanada grenzen. Wenn wir dann auch noch berücksichtigen, die außerseeischen Territorien Frankreichs, Großbritanniens, Martinique, Karibik bis zu den karibischen und auch pazifischen Inseln, dann hätten wir in Europa das von Linz bis nach Tahiti reicht oder bis in die Karibik. Also wir sehen, wie schwierig es ist, zunächst mal geografisch Europa einzugrenzen. Es ist auch schwierig, Europa einzugrenzen historisch. Es gibt eine Reihe von historischen Konzepten zu diesem Europa. Wir kennen sie ja alle noch aus der Geschichte heraus, das römische Imperium, eine Vorform eines großen geeinten Europas, bis hin zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, Karl der Große, Karl der Fünfte, zwei Karls, die am Ende und Beginn einer europäischen Entwicklung stehen, Karl der Fünfte, in dessen Reich bekanntlich ja die Sonne nie untergegangen ist. Eine gewisse Idee, was man damals schon unter Europa verstanden hat. Es war interessant, aber auch, dass es kein geringerer wie Papst Nikolaus der Fünfte war, der zum ersten Mal einen ganz präzisen Begriff von Europa formuliert hat, nämlich im Jahre 1453, Fall Konstantinopels. Und dieser Papst hat in einem berühmten Dokument zur Kennzeichnung aller Ländereien diesseits des Hellespons, welche es zu vereinigen galt, nämlich gegen die Osmanen, hat er diesen Begriff Europa geprägt. Damit hat dieser Papst Nikolaus V. diesen Begriff Europa näher bestimmt, nämlich als zu vereinigende Region und als eine christliche Pax Romana gleichzeitig bestimmt. Damit war der Weg frei zum sogenannten christlichen Abendland. So, politisch gibt es auch sehr unterschiedliche Vorstellungen vom vereinten Europa. Karl V., Monarchie, Erstes Reich, Zweites Reich, Drittes Reich, wir kennen ja alle diese Stadien aus der europäischen Geschichte. Als Idee ist Europa nochmal was anderes. Und das ist jetzt nun bedeutsam für die Auseinandersetzung mit den islamischen Traditionen. Europa gründet auf drei Säulen und alle drei Säulen haben Namen. Erste Säule, Jerusalem, als die Geburtsstätte der abrahamitischen Religionen. Athen als die Geburtsstätte der Demokratie und Rom als die Geburtsstätte des römischen Rechts, das heute noch an diversen Rechtsfakultäten unserer europäischen Universitäten gelehrt wird. Und auf diesen drei Säulen ruht grosso modo Europa. Na selbstverständlich, nach 2000 Jahren europäischer Geistesgeschichte müssen weitere Konzeptionen, Konzepte, Ideen hinzugenommen werden. Europäisches Judentum, natürlich auch die Orthodoxie, natürlich auch die Aufklärung und selbstverständlich auch der Islam in den verschiedenen Ausformungen, die wir kennen. Also wir sehen, wie plural, wie multikulturell dieses Europa bereits durch 2000 Jahre Geistesgeschichte zu dem geworden ist, was wir heute als Europa kennen. Und meine Damen und Herren, und dieses Europa des Jahres 2015 ist ein zutiefst vom Christentum begründeter Kontinent. Ob das nun jemanden konveniert oder nicht, ist völlig irrelevant, ist ein Faktum. Und hängt auch nicht davon ab, ob die Menschen des Jahres 2015 besonders religiös sein oder nicht. Es ist ein Faktum, dass Europa ein zutiefst vom Christentum geprägter Kontinent ist. Simples Gedanken- oder Augenexperiment, wenn wir bei unseren diversen Fenstern rausschauen, irgendwo sehen wir einen Kirchturm, irgendwo sehen wir Basiliken, Abteien, Klöster. Die gesamte Emanation der Kulturlandschaft ist geprägt vom Christentum, in der Musik, in der Malerei, in der darstellenden Kunst. Die gesamte Wissenschaft ist geprägt vom Christentum, von den frühen Wissenschaften in den Klöstern und Abteien bis hin zu den ersten Gründungen der Universitäten. Waren ja alles Gründungen aus dem Christentum heraus. Also Europa ist ein zutiefst vom Christentum geprägter Kontinent. Und in der heutigen Zeit, die Religionssoziologen an den großen Universitäten in den unterschiedlichen Staaten Europas sprechen auch grosso modo von einer bestimmten Ziffer, nämlich zwischen 80% und 85% der europäischen Bürger sind religiös. Etwa 15%, natürlich die Grenzen sind schwimmend, etwa 15% der europäischen Bürger wären im strikten Wort sind Atheisten. Aber selbst ein Atheist benötigt da geradezu eine religiöse Vorstellung, gegen die er sich ja wenden kann. Erweitern wir den Begriff Atheismus zum Nihilismus, können wir sagen, gut, etwa 15% der europäischen Bürger, ganz gleich welcher Sprache, Kultur, Nation, gehören keiner Religionsgemeinschaft an, sehen für sich keine Sinnhaftigkeit in einer, welcher Religion auch immer. Hingegen etwa 85% der europäischen Bürger sind religiös. Da haben wir etwa drei große Gruppen. Etwa ein Drittel sind dann Bürger mit sehr unterschiedlichen religiösen Affiliationen. Alle Religionen, die wir kennen, sind in Europa ja bekanntlich vertreten. Zwei Drittel dieser Bürger, also zwei Drittel dieser 85%, sind dann gläubige Angehörige der traditionellen christlichen Kirchen. Wobei etwa 50% dieser zwei Drittel ein sehr lockeres Verhältnis haben zu ihren Religionsgemeinschaften, ein sehr relaxiertes Verhältnis haben zu ihren Diözesen, Pfarreien und Glaubensgemeinschaften, vielleicht mal eine Kirche von innen sehen zu Weihnachten, zu Ostern, vielleicht bei der Taufe, ja, und dem Pfarrer oder Pastor sehen es dann zum nächsten Mal, aber dann von einer unteren Perspektive am Friedhof. Wobei die zweite Hälfte von 50% ein sehr engeres Verhältnis haben zu ihrer Religionsgemeinschaft, mit einer aktiven Teilnahme an den sozialen Werken der Diözesen, der Pfarreien und der sonstigen Gruppierungen, mit mehr oder weniger regelmäßigen Kirchgang, mit mehr oder weniger weltanschaulicher Orientierung an den Lehren dieser christlichen Kirchen und Religionsgemeinschaften. Das alles ist notwendig zu sagen, um die gesamte Dimension mit in den Blick nehmen zu können, wenn wir dann über die Herausforderungen in Europa in der Auseinandersetzung mit den islamischen Traditionen sprechen. Es gibt als vorläufiges Ergebnis hier zu sagen, dass dies aus Europa nach 2000 Jahren europäischer Geistesgeschichte am Ende immer noch ein zutiefst vom Christentum geprägter Kontinent ist, aber mit experimentellem Charakter und mit einem nach vorne hin offenen Ausgang. Wir alle wissen nicht, wie nun ganz konkret in politischer und gesellschaftlicher Architektur dieses Europa der Zukunft aussehen wird. Wir alle haben geniale Architekten und geniale Ingenieure am Bauplatz Europa. Jeder von uns wirkt mit, mehr oder weniger aktiv, aber wirkt mit, ohne zu wissen, welches Gebäude am Ende dieses experimentellen Prozesses als Ergebnis herausgebildet sein wird. Darüber werden wir ganz zum Schluss dann sprechen, über die möglichen Konsequenzen. Was sind nun die Eckpfeiler dieser Architektur? Ich sage sie ganz kurz und dann gehen wir sofort zur Frage, wie nun die verschiedenen islamischen Traditionen in dieses Europa mit diesen Phänomenen, mit diesen Charakteristiken in Konfrontation tritt. Was sind nun die politzivilisatorischen und politkulturellen architektonischen Elemente dieses Europas? Demokratie. Da muss man sagen, naja, das ist eine Binsenweisheit. Liebe Freunde, es ist keine Binsenweisheit und keine Selbstverständlichkeit, dass wir in demokratischen Verhältnissen leben und demokratisch mitgestalten können. Ich bin in 70 Staaten tätig, der Welt, rund 70 Staaten, und ich sehe sehr viele Schattierungen, um mich vornehm auszudrücken, Schattierungen demokratischer Vorgänge. Keine Selbstverständlichkeit, dass wir hier nun eine doch gesicherte Demokratie als Eckpfeiler unserer europäischen Politarchitektur kennen. Damit im Zusammenhang Gewaltenteilung. Auch das, meine Damen und Herren, keine Selbstverständlichkeit. Eine politische Mehrparteienlandschaft. Wie viele Staaten außerhalb Europas kennen keine plurale Parteienlandschaft mit einer pluralen Demokratie, wo es vielleicht nur eine Einheitspartei gibt, vielleicht zwei Parteien und nicht mehr, und die teilen sich dann die Gewalten auf. Eine Gewaltenteilung, die wir so sie nie in Europa akzeptieren würden. Rechtsstaatlichkeit. Menschenrechte. Meine Damen und Herren, ein besonders heikles Kapitel, weil es verschiedene Konzepte von Menschenrechten gibt. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, wie wir sie kennen, zu Beginn der Vereinten Nationen, die heute noch gültig ist, aber in einer gewogenen Zahl von Staaten der Welt nicht respektiert wird. Und immerhin von Staaten, die Mitglieder sind der Vereinten Nationen, die Beobachtung der Allgemeinen Deklaration der Menschenrechte eine Conditio sine qua non darstellt für die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen und die Staaten sich aber an die eigenen Regeln und Gesetze nicht halten. Also die Allgemeine Deklaration der Menschenrechte ist etwas übrigens, das von Europa ja in die Welt hinaus exportiert wurde und dann Eingang gefunden hat in die Vereinten Nationen. Das personenbezogene Menschenbild. Wir sind eben nicht nur Individuen, sondern wir sind Personen mit der uns je eignenden Würde. Und dieses personenbezogene Menschenbild ist ebenso ein zutiefst vom Christentum geprägtes. Wir lesen es, wer christlich ist, weiß das ohnehin. Wir lesen es in der Genesis und im Schöpfungsbericht. Gott schuf den Menschen. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Und Gott sah, dass es gut war. Ja, Gott sah, dass es sehr gut war. Er schuf den Menschen als Mann und Frau nach seinem Ebenbild. Und im Psalm 8 können wir beten. Gott schuf den Menschen nur ein klein wenig geringer als die Engel selber. Darin, meine Damen und Herren, besteht die Würde des Menschen. Dass wir, so wie wir hier sitzen, nur ein klein wenig geringer sind als Gott selber. Und aus dieser Menschenwürde resultieren die Menschenrechte. Aber diese Konzeption ist eben uns Europäern eigen. Und zwar so selbstverständlich, dass wir heute darüber gar nicht mehr reflektieren. Sowohl positiv wie negativ. Weil wir einfach gar nicht mehr wissen, worin unsere Menschenwürde besteht und woraus dann die Menschenrechte folgen. Europa hat die höchsten Sozialstandards. Auch das muss man mal in Erinnerung rufen. Europa hat die höchsten Umweltschutzstandards. Auch das muss man in Erinnerung rufen. Unsere Wirtschaft in Europa, Marktwirtschaft, keine Frage, aber eine soziale Marktwirtschaft, ja darüber hinaus noch mehr, eine ökosoziale Marktwirtschaft, meine Damen und Herren, etwas Sensationelles. Wenn dieses Prinzip und dieses Konzept der ökosozialen Marktwirtschaft hinaus in die Welt exportiert werden könnte, wäre die Welt ein großes Stück weiter gerechter und ökologischer. Und der Klimawandel wäre auch in eine ganz eine andere Richtung zu lenken gewesen. Und letztlich zwei Dinge. Trennung von Kirche und Staat. Wir haben nun mehr in Europa lediglich in einem Gliedstaat eine Identität von Kirche und Staat. Es gibt keine Staatskirche mehr. Mit Ausnahme eines Gliedstaats, aber dort auch nur in einem Teil, nämlich in England. In England ist die anglikanische Kirche Staatskirche und der jeweilige Monarch Oberhaupt dieser Kirche. Also ein weltlicher Regent Oberhaupt der Kirche. Anglikanische Kirche aber nur bitte in England, in Wales, in Schottland, in Nordirland und im Commonwealth of Nations gibt es dann wiederum andere Konzepte. Also wir kennen in Europa hier eine strikte Trennung von Kirche und Staat. Von einer Ausnahme abgesehen, anglikanische Kirche, wo es immer noch Staatskirche gibt, bis zum entgegengesetzten Modell der strikten Trennung von Kirche und Staat, der laïcité française, wie wir sie in Frankreich kennen. Und dazwischen gibt es eine Reihe von Schattierungen, aber immer vom selben Modell der Kooperation, der Trennung, keine Frage, von Kirche und Staat, aber der Kooperation von Staat und Kirche in unterschiedlichen Schattierungen, einmal näher dem Konzept der Staatskirche, einmal näher dem Konzept der strikten Trennung von Kirche und Staat. Und letztlich das Wechselspiel von Ordnung und Freiheit, das ist eines der Errungenschaften 2000-jähriger europäischer Geistesgeschichte. Das Wechselspiel und die Zuordnung, so fragil und schwierig, aber so entscheidend für unsere aller Existenz ist, die Zuordnung von Ordnung und Freiheit, eine große Errungenschaft nach 2000 Jahren Geistesgeschichte. Ordnung ohne Freiheit ist bekanntlich Diktatur. Freiheit wiederum ohne Ordnung Anarchie. Es gilt also, die rechte Zuordnung zu finden von Ordnung und Freiheit, um sowohl Diktatur als auch Anarchie zu verhindern. Und in diesem Wechselspiel von Ordnung und Freiheit, je nach Weltanschauung, je nach gesellschaftspolitischen Vorstellungen, werden wir einmal jenes, einmal das andere gesellschaftliche und politische Konzept verwirklichen können, innerhalb jener Elemente, die ich hier kurz versucht habe zu skizzieren. Jetzt komme ich zum Islam. Der Islam ist ein Schlagwort, der Islam existiert nicht, sondern, was wir kennen, ist eine große Summe unterschiedlicher islamischer Traditionen. Sunniten, Schiiten, Wahhabiten, Salafiten und, und. Und alle diese islamischen Traditionen existieren in Europa. Wir kennen darüber hinaus in diesen verschiedenen islamischen Traditionen alle politischen Systeme, die es in der islamisch-arabisch-muslimischen Welt gibt. Von einer Monarchie, zum Beispiel Saudi-Arabien, bis hin zu einer Theokratie, zu einem Gottesstaat, Schiiten, Iran, bis hin zur Demokratie, zum Beispiel Indonesien, als größter islamischer Staat der Welt. Und dann gibt es dazwischen eine Reihe von Zwischenformen. Es gibt kein politisches Konzept, das es in der arabisch-muslimisch-islamischen Welt nicht gäbe, das nicht auch in der Europäischen Union existieren würde. Es gibt keine Weltsprache und keine Kultur von Bedeutung aus der islamisch-arabisch-muslimischen Tradition, die es nicht auch in der Europäischen Union gäbe. Darüber hinaus gibt es eine große religiöse Ausdifferenzierung. Wir haben sehr gläubige Muslime, wir haben völlig säkularisierte Muslime. Bei den vielen Reisen treffe ich immer wieder Muslime, wenn ich sie frage, ja, welche Religionsgemeinschaft gehören sie an, sagt der entsprechende Gesprächspartner mit dem Brustton, der überzeugt wie Muslime. Und wenn man dann genauer fragt, hat er nie eine Moschee von innen gesehen, nie den Koran gelesen, praktiziert keines der Gebote, aber er sagt von sich aus mit dem Brustton, der überzeugt, ich bin Muslime. Also wir kennen hier eine große Schattierung sehr unterschiedlicher religiöser Intensität. Wir kennen eine Vielzahl horizontaler Organisationsformen. Auch deswegen, weil es hierarchisch keine gibt. Also die katholische Kirche hat sie relativ leicht. Da gibt es den lieben Papst Franziskus an der Spitze. Dann gibt es ein paar andere Kardinäle und dann gibt es ein paar andere. Wir haben eine hierarchische Ordnung. Wir wissen, wo es lang geht, wenn man so will, ein bisschen burschikos. Also an der Spitze der Papst und dann gibt es eine hierarchische Ordnung bis runter zu uns alle. Und auch von uns rauf zum Papst, nicht? Diese hierarchische Ordnung gibt es in keiner der islamischen Traditionen. Übrigens macht auch den Dialog so schwierig, weil wir je nach anlassbezogenen Dialog, wir unsere Gesprächspartner, unsere Dialogpartner mal definieren müssen. Je nach Thema, je nach Weltgegend, je nach auch Religion, Tradition, müssen wir bei all diesen anlassbezogenen Dialoggeschehen unsere Dialogpartner jeweils herausfiltern, definieren. Es gibt natürlich auch den bereits institutionalisierten Theologen, und ich spreche jetzt vom Theolog vom Heiligen Stuhl, also meine Dikasterie, der päpstliche Rat für den interreligiösen Theolog, wir sind ja zuständig für den theologischen Theolog. Wir sind ja die Theologen. Die Politik wird vollzogen im Staatssekretariat, das ist selbstverständlich zwischen Islam, in den islamischen Traditionen gibt es keine Unterschiede zwischen Theologie, Religion und Politik. Daher arbeiten wir natürlich engstens im Staatssekretariat in diesen Fragen zusammen. Aber im institutionalisierten Dialog kennen wir unsere Gesprächspartner, die mitunter schon seit vielen Jahren immer dieselben Gesprächspartner sind. Zum Beispiel der Großscheich und Rektor der Al-Azhar-Universität in Kairo, der Großscheich von Damaskus, der Großayatollah von Qum und so weiter und so fort. Einmal im Jahr kommen die einzelnen Delegationen aus den unterschiedlichen Kulturen und religiösen Traditionen zu uns nach Rom. Das nächste Mal kommen wir zu ihnen. So tauschen wir uns meist in der Regel einmal im Jahr aus zu Themen, die wir bereits dann ein Jahr früher festgelegt haben, damit wir uns auch substanziell vorbereiten können. Es gibt also hier weder eine Hierarchie noch eine repräsentative horizontale Organisation, sondern die Muslime sind in einer Vielzahl sehr unterschiedlicher Organisationen hier und Institutionen repräsentiert. Der Bürgermeister hat schon angesprochen, es gibt darüber hinaus das Phänomen der genuin europäischen Muslime. Es gibt tatsächlich europäische Muslime, die schon lange, 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 viele Jahrhunderte in Europa beheimatet sind und von Europäern getragen. Bosnien-Herzegowina ist zum Beispiel so ein typischer Fall. 14. Jahrhundert, zweite Hälfte 14. Jahrhundert, mit dem Ausweiten des osmanischen Herrschaftsbereichs Richtung Balkan, lange noch vor dem Fall Konstantinopels. Also gab es bereits hier eine Islamisierung in den heutigen Balkanstaaten mit einer islamischen Tradition von genuin Europäern. Weil diese Menschen dort sind und waren und sind es auch geblieben Europäer. Ohne dass man jetzt unterscheiden könnte, Kroaten, Serben, Bosnier, ethnisch gesehen dieselben Menschen, Slawen, Südslawen, Ostslawen, je nachdem. Genuin europäische Muslime. Es gibt übrigens ein zweites gutes Beispiel, das ich hier auch immer gerne erwähne, finnische Muslime. Es gibt genuin finnische Muslime. Karelien, blaue Augen, blonde Haare, sofern sie noch welche haben, sprechen kein klassisches Arabisch, sprechen Finnisch, wie alle Finnen Finnisch sprechen, sind Finnen, wie alle anderen Finnen auch, völlig integriert, sind Finnen, in jeder Hinsicht Finnen, aber Muslime, funktioniert. Also es gibt auch so etwas wie europäische, genuin autochtone europäische Muslime. Aber jetzt kommen wir zu den Schwierigkeiten, nämlich zum Islam, des Jahres oder den islamischen Traditionen des Jahres 2015, die allesamt und zu einem sehr hohen Prozentsatz Migrationshintergrund haben. Wir kennen ja noch die Zeiten, die Anwesenden nicht, die sind alle zu jung, die Damen so und so, die Zeiten der Gastarbeiter, den 60er Jahren, als man viele, viele Gastarbeiter ins Land geholt hat, viele der Gastarbeiter Muslime, mit dem Hintergedanken, wenn die Arbeitsverträge zu Ende kommen, werden die wieder zurückkehren in ihre Herkunftsländer, der nichts war diesbezüglich. Meist Männer haben dann Frauen, Österreicherinnen geheiratet, viele sind geblieben, viele haben dann auch ihre Ehegatten und auch Familien nach Europa, nach Österreich mit hergeholt, sodass wir seit dieser Zeit der 60er Jahre eine anwachsende Zahl an Muslimen nicht nur in Österreich, sondern auch in vielen anderen europäischen Staaten kennen. Und seit dieser Zeit in vermehrter Dynamik das Anwachsen einer islamischen Bevölkerung in Europa. Meine Damen und Herren, und das ist es ganz entscheidend, dass wir hier einen Blick auf dieses Phänomen werfen. Wir haben nämlich nicht nur die genuinen europäischen Muslime, die seit ewigen Zeiten unter Anführungszeichen Muslime in Europa sind und Europäer sind, sondern unter den Muslimen mit Migrationshintergrund haben wir zunächst einmal jene, die bereits die Staatsbürgerschaft ihrer Gastländer angenommen haben. Also die österreichische Staatsbürgerschaft, die deutsche, französische, britische und so weiter und so fort, Jahrzehnte schon in diesen Ländern leben und sich irgendwo doch gewinnbringend für beide integrieren konnten. Gibt es unzählige Beispiele von hervorragend integrierten Muslimen, die mal als mit Migrationshintergrund in unsere Staaten gekommen sind und sich voll und ganz integriert haben, ihre Kinder und Kindeskinder voll und ganz integriert haben und Muslime geblieben sind. Na, selbstverständlich. Das ist ja auch eine Voraussetzung A für Integration und B für die Menschenrechte. Religionsfreiheit. Religionsfreiheit heißt eben, dass jeder und jede seine und ihre Religion individuell oder kollektiv, privat oder in der Öffentlichkeit praktizieren können muss. Und das gilt ja selbstverständlich für sämtliche Muslime, gleich welcher islamischer Tradition. Also hier sehen wir eine Gruppe von Muslimen, die sehr lange schon in den europäischen Staaten leben, meiste Staatsbürgerschaft erworben haben der Empfangsstaaten und im Grunde sehr problemlos für die verschiedenen gesellschaftspolitischen Schichten und Kreise in Europa mitleben und mitgestalten. Dann gibt es jene Muslime mit Migrationshintergrund, die die Doppelstaatsbürgerschaft haben, dort, wo dies möglich ist, nicht überall möglich, die Doppelstaatsbürgerschaft haben. Da wird schon etwas schwierig. Also ich bin ja 20 Jahre selber Botschafter gewesen und weiß von vielen, vielen Tragödien, ja, wo irgendetwas passiert ist und immer passiert irgendetwas, wo Menschen zusammen sind. Der eine hat einen Herzinfarkt, der dritte rutscht aus und stirbt oder wie auch immer. Die diplomatischen und konsularischen Vertretungsbehörden Österreichs, Deutschland, Britens, welche immer, konnten in vielen Staaten für diese Menschen gar nicht tätig werden, weil die einzelnen Staaten mit der Doppelstaatsbürgerschaft sagen, ja, Herr Konsul oder Herr Generalkonsul oder Herr Botschafter, bitte mischen Sie es nicht in die internen Angelegenheiten der Türkei oder die internen Angelegenheiten Saudi-Arabien sein und so weiter. Also hier gibt es ganz, ganz viele Probleme mit der doppelten Staatsbürgerschaft. Eines der Probleme darüber hinaus ist die immer noch vorhandene Rückbindung an die Gesellschaftsordnung, an die Kultur, an die Tradition, an das politische System der Herkunftsstaaten. Und je stärker die Bindung, je stärker das Gefühl der Rückgebundenheit zu diesen Staaten und Gesellschaften, Traditionen, Sprachen und Kulturen, umso stärker deren Import in die europäische politische Wirklichkeit. Dann gibt es die dritte Gruppe, das sind jene Muslime mit Migrationshintergrund, die weder die Staatsbürgerschaft der Empfangsstaaten haben, noch die doppelte Staatsbürgerschaft, sondern aus welchen Gründen auch immer an der Staatsbürgerschaft ihrer Herkunftsstaaten festhalten. Mit einer noch stärkeren Rückbindung an die Kultur, Tradition, Religion, gesellschaftlichen vorherrschenden Elemente, politischen Systeme und dadurch noch stärker diese alle Phänomene in die europäische meist mit diesen Systemen, mit diesen Vorstellungen nicht direkt und unmittelbar und sofort in Harmonie zu bringende Phänomene importieren. Dann gibt es letztlich jene Gruppe der Muslime, die sich auch illegal aufhalten. Meist Flüchtlinge. Flüchtlinge, die aus irgendeinem Grund, auf irgendeinem Weg, durch Schlepper, auf welchen Grund, auf welchem Weg auch immer, nach Europa gekommen sind und hier sich im Untergrund bewegen, illegal sich aufhalten und sich nicht nur illegal aufhalten, sondern in den Schengen-Staaten, wo es ja keine internen Grenzkontrollen mehr gibt, auch wandern. Also illegal Aufhältige, im Untergrund dadurch Lebende und auch in den Schengen-Staaten wandern, kann man natürlich schwer fassen, auch nicht ordnungspolitisch, auch nicht sozialpolitisch. Mit dem damit verbundenen Potenzial, dass es hier eine hohe Gefährdung gibt, abzugleiten in Kriminalität, abzugleiten in eine furchtbare Armut. Wir können uns vielleicht noch erinnern an die Unruhen in den französischen Vorstädten, in den Banlieues. Heute wissen wir, was die Ursache war. Die soziale Misere dieser armen Menschen. Und viele dieser Männer, auch mit 4 Frauen oder 3, je nachdem, wenn die wirtschaftlichen und finanziellen Voraussetzungen vorhanden sind, kann ein Mann ja in bestimmter Tradition mit 4 Frauen verheiratet sein. Aber von diesen 4 Frauen hat nur eine Frau Sozialversicherung gehabt. Die 3 anderen Frauen sind mit derselben Sozialversicherung zu den Ärzten gegangen. Die Kinder waren in den Schulen nicht angemeldet. Daher auch keine Schulbildung. Daher auch keine soziale Unterstützung, die jeder Staat hier für die Kinder bereithält. Und damit dann abgleiten in die Armut. Und noch dazu in sehr tristen Gemeindebauten, in Plattenbauten. Und was tun halt dann diese armen Menschen und die armen Frauen, die ganzen Tag herumlungern in irgendwelchen schrecklichen Betonwüsten? Ja, kann sich vorstellen, tristes Leben. Und irgendwann explodiert das. Also wir sehen hier, in dieser verschiedenen Formation der Muslime mit Migrationshintergrund, sehr unterschiedliche Auffächerung, die wir alles mit berücksichtigen müssen, wenn wir von Europa und Islam, wie lange darf ich noch reden? Bin schon am Ende bald, gell? Dabei hätte ich noch so viel zu sagen. So, aber um das jetzt nochmal zu verdeutlichen, darüber hinaus gibt es auch viele Konvertiten. Aber interessant, dass viel mehr Christen aus der islamischen Welt kommen, als Christen, die Muslime werden. Also alle Ziffern sagen, dass die Zahl derer, die aus Europa konvertieren zu den einzelnen islamischen Traditionen, kleiner ist als die Zahl der Konversionen aus der islamischen Welt in Richtung Christentum. Aber unter den Konvertiten, die wir in Europa kennen, sind einige ja in den letzten Monaten besonders in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt, indem sie sich den Glaubenskriegern angeschlossen haben, vorwiegend im Nahen Osten, die berühmten Dschihadisten. Es sind einige Tausend, es ist schwer, in Gesamteuropa spricht man etwa von 30.000, meist junger Menschen, Männer und Frauen, Burschen und Mädchen, die hier freiwillig in den Krieg gezogen sind. Viele von ihnen sind leider ums Leben gekommen, entweder im Zuge von Kampfhandlungen oder schlichtweg durch Morde. Viele sind zurückgekommen, viele von denen traumatisiert und die verschiedenen Sicherheitsorganisationen haben hier große Sorge, dass unter den Zurückgekehrten doch ein gewisses Gewaltmonopol sich dann auch, ja, zumindest im Untergrund als mögliches Gefährdungspotenzial aufhält. Letztlich, die Verteilung der Muslime in Europa ist sehr unterschiedlich. Wir kennen hier Zentren muslimischen Lebens, die dann auch wiederum kulturell eine gewisse Monokultur, zum Beispiel in Frankreich sind es Muslime aus den ehemals französischen Kolonien, meist Nordafrika. Und da wiederum mit großen Zentren, Großraum Paris, Großraum von Lille, Großraum von Lyon, Großraum von Marseille. In Großbritannien kennen wir wiederum eine gewogene Zahl von Muslimen aus den ehemals britischen Kolonien, Afghanistan, Pakistan, Indien und so weiter. Auch da wiederum mit Konzentrationen, Großraum von London, Großraum von Manchester, das Industrial Triangle, Manchester, Leeds, Sheffield. Also hier eine gewisse Monokultur von Muslimen aus den Staaten der ehemaligen kolonialen Herrschaftsgebiete und auch sprachlich und religiös Monokultur. Mit der Folge, dass sich hier parallel Gesellschaften entwickelt haben, Staaten im Staat, mit mitunter auch eigener Rechtsprechung. Es gibt eine Reihe von Staaten, wo die Scharia in Europa gilt, wo europäische Gerichtshöfe gar nicht hinreichen, weil diese Monokulturen in den Parallelgesellschaften aufgrund ihrer Scharia selber Recht sprechen, beziehungsweise alles, was wir an sozialer Aktivität kennen, dort auf der Grundlage der Scharia auch praktiziert wird, von Beschneidungen, wobei die weibliche Genitalbeschneidung ein Verbrechen ist und in allen europäischen Staaten auch als solches bezeichnet und strafrechtlicher Tatbestand ist. Weibliche Genitalverstümmelung findet tagtäglich statt. Brauchen wir gar nichts uns täuschen darüber. Genauso wie Zwangsverehelichungen, arrangierte Ehen tagtäglich stattfinden, wo Ehrenmorde stattfinden, wo eigene parallele Gerichtsbarkeiten auf Grundlage der Scharia stattfinden. Ich stelle es mal so hin in den Raum als Faktum. Also wir sehen hier eine sehr heterogene und sehr komplexe Wirklichkeit. Ich gehe jetzt, mache einen großen Sprung. Das alles gesagt, läuft nun auf ein großes Problem hinaus. Europa selber ist ein Kontinent mit Prozesscharakter. Im Vertrag von Lissabon, den wir alle kennen, steht ja auch drinnen, die Staaten, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union nähern sich einander an zu einer immer enger werdenden Gemeinschaft. Dann wird von der Union gesprochen, mit der Unionsbürgerschaft, mit dem Unionsreisepass und so weiter und so fort. Wir kennen also einen Integrationsprozess der europäischen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union. Nur, was heißt denn Integrationsprozess? Lügen wir uns nicht in die eigene Tasche, wenn wir nicht bemerken, dass dieser europäische Integrationsprozess Machttransfer bedeutet. Nämlich Machttransfer von der souverän, eigenstaatlichen, völkerrechtlichen Ebene eines jeden Staates auf die kommunitäre Ebene. Und dieses, meine Damen und Herren, passiert tagtäglich. Alle Mitgliedstaaten geben Souveränitätsrechte zugunsten der Solidargemeinschaft ab. Mit gutem Grund. Und mit großartigem Erfolg, das darf man ja auch dazu sagen. Denn der europäische Integrationsprozess der letzten 50 Jahre ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Nicht nur die längste Friedensperiode in der europäischen Geschichte, sondern auch die längste prosperierende. Es gab eine stete prosperierende Entwicklung und noch dazu eine prosperierende Entwicklung, wo Europa heute einen Reichtum angehäuft hat wie noch nie in der gesamten Geschichte. Also der längste Friedensprozess, der längste prosperierende Prozess mit dem höchstmöglich erreichbaren Reichtum der gesamten Bürger in der Europäischen Union. Von immerhin mehr als 500 Millionen Menschen. Mit der ganz sicheren, unter Anführungszeichen jetzt, doch Wahrscheinlichkeit, dass wir keine Kriege mehr innerhalb jener Mitgliedstaaten der Europäischen Union sehen werden, wie wir sie so leidvoll in all den Jahrhunderten der europäischen Geschichte kennen. Also hier sehen wir einen Integrationsprozess, der ganz klipp und klar und realistisch gesehen heißt Machttransfer. Machttransfer von der souveränen, rechtsstaatlichen und auch politisch eigenständigen Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten hin auf die kommunitäre Ebene. Zum Wohl von uns allen. So. Ein Integrationsprozess, aber ein Integrationsprozess mit Experimentiercharakter, mit einem nach vorne hin offenen Ausgang. Kein Mensch weiß, wie in 20 Jahren diese Europäische Union aussehen wird. Gibt's uns noch? Gibt's uns vielleicht nicht? Sind ein paar Staaten vielleicht wieder ausgetreten? Mit dem Vertrag von Lissabon gibt es die Möglichkeit, wieder auszutreten. Bis zu dem Vertrag hat es die Möglichkeit nicht. Also Griechenland könnte austreten. Ob das sinnvoll wäre, Großbritannien könnte austreten. Ob das sinnvoll wäre, ist eine andere Diskussion, die wir vielleicht mal führen können, wenn wir das nächste Mal sehen. Aber hier müssen wir das mit im Hinterkopf behalten, für nämlich das, was jetzt kommt. Auch die islamische Welt in Europa ist in einem Integrationsprozess begriffen, hat dynamischen Charakter, hat Experimentiercharakter, ebenso mit einem nach vorne hin offenen Ausgang. Ich habe es ja versucht zu kennzeichnen. Die unterschiedlichen islamischen Traditionen, die unterschiedlichen Sprachen, die unterschiedlichen Kulturen, die unterschiedlichen Traditionen, wo von überall her die verschiedenen islamischen Traditionen nach Europa gekommen sind. Traditionen, die untereinander selber Ausgleich finden müssen. Sehen wir doch, was im Nahen Osten passiert. Schiiten bringen Sunniten um, Sunniten Schiiten, Wahhabiten die Alten die anderen und, und. Jeden Tag Selbstmordattentäter, jeden Tag Autobomben. Mittlerweile sind die Muslime selber wie wir alle Opfer geworden. Und es kommen viele der Muslime zu uns, Händlerinnen und sagen, bitte helft uns. Und wir helfen, wo wir können, weil wir alle hier in einer Schicksalsgemeinschaft verbunden sind. Also hier hat die muslimische Welt in Europa selber Experimentiercharakter, ein dynamisches Geschehen, wo die einzelnen islamischen Traditionen auch zueinander finden müssen. Ausgleich vielleicht, oder zumindest ein Zusammenleben irgendwo finden müssen. Schwer genug, schwer genug. Also hier auch ein Prozess mit einem nach vorne hin offenen Ausgang. Und jetzt soll dieses dynamische Experimentiergeschehen der europäischen Integration, dieses dynamische Experimentiergeschehen in der islamischen Welt in Europa, dann noch einmal in eine Einheit gebracht werden zueinander. Und das wäre dann die Quadratur des Kreises im interreligiösen oder interpolitischen Dialog zwischen den Europäern und den genuinen Europäern, die Muslime sind, und jenen Muslimen, die vielleicht, und das ist nun der große Titel, worum geht's? Muslime bleiben und Europäer werden. Na, selbstverständlich, ich habe es kurz gesagt. Jeder Muslime hat das Recht, aufgrund der Religionsfreiheit Muslime zu bleiben. Na, selbstverständlich, ein Treppenwitz. Aber in einem Europa, das weitgehend nicht harmoniert mit den Traditionen, Vorstellungen, kulturellen Bedingungen jener Muslime, die sie von ihren Herkunftsländern in die europäische politische und gesellschaftliche Wirklichkeit importieren. Und da sind nun die Politiker und sind auch die Kirchen gefordert, aber auch die Muslime selber. Da gibt es gewiss gelingende Ansätze, zum Beispiel in Österreich. Österreich hat da hier eine Vorreiterposition, ich möchte hier erwähnen, im Jahre, das muss gewesen sein, 2003 gab es die erste Imame-Konferenz in Graz. Es haben dann noch zwei andere im Abständen von 3 Jahren Konferenzen stattgefunden. Die zweite in Graz, die dritte in Wien. Mit grandiosen Ergebnissen. Wo hunderte Imame, Großimame, auch einige Ayatollahs und Großayatollahs und auch Theologinnen, islamische Theologinnen, mit tagelang hier versucht haben, eine Positionsbestimmung vorzunehmen, wie nun sie als Muslime, die sie ja sein wollen und bleiben wollen und auch sein bleiben dürfen, nun hier diesen Glauben in der europäischen Wirklichkeit umsetzen können. Mit grandiosem Ergebnis. Leider durch interne Querelen innerhalb der muslimischen, islamischen Gemeinschaften konnte das Dokument nicht umgesetzt werden. In Deutschland gab es was Ähnliches und da möchte ich nur einen Satz rausgreifen. Dann bin ich schon am Ende. Die sogenannte islamische Charta aus dem Jahre 2002 hat folgende Festlegung. Wir Muslime, ja, das sind alles Muslime, wir Muslime bejahen die vom Grundgesetz garantierte gewaltenteilige, rechtsstaatliche und demokratische Grundordnung, einschließlich des Parteienpluralismus sowie der Religionsfreiheit. Grandios. Auf dieser Ebene können wir uns verständigen. Wenn die Muslime zu diesen Prinzipien, die sie selber in Deutschland formuliert haben, stehen, sagen wir, Geschwister, wir sind Geschwister, sind ja unsere Vorstellungen, sind ja unsere gemeinsamen Vorstellungen. Und auf diesen können wir aufbauen für ein doch prosperierendes Gemeinwesen. So, ganz zum Schluss jetzt, was ist nun die Zukunft? Jetzt all diese Bedingungen mit dem Hinterkopf gehalten. Es gibt im Wesentlichen zwei Konzepte, das Konzept des Bundesstaates und das Konzept des Staatenbundes. Also eines dieser Theorien sagt dann, in 20 Jahren, wie immer, 35 Mitgliedstaaten wird dann die Europäische Union haben. Mit oder ohne Türkei ist mal wieder noch ein anderes Problem. Aber sagen wir halt, in 20 Jahren hat die Europäische Union 35 Mitgliedstaaten und da bleiben alle Mitgliedstaaten souveräne, eigene Staaten. Und diese eigenen, völkerrechtlich souveränen Staaten binden sich durch eine Vielzahl von völkerrechtlichen Verträgen aneinander und bilden so einen gesamteuropäischen Staatenbund. So die eine Idee. Und das entgegengesetzte Modell ist das Modell des Bundesstaates. Ein einzelner Staat mit einem Präsidenten an der Spitze, mit einem Parlament, im Idealfall einem Zweikammerparlament, mit einer Regierung, mit einer Verfassung. Wir Österreicher wissen, dass weder das eine noch das andere Konzept in Reinkultur umgesetzt werden wird, sondern das Europa der Zukunft wird irgendwo dazwischen sein. ob näher dem Konzept des Bundesstaates oder näher dem Konzept des Staatenbundes, ist eine, wie gesagt, nach vorn hin offene Frage. Abhängen wird die Beantwortung allerdings davon, ob wir selber wissen, was wir sind. Wir müssen uns selber fragen, gerade in Bezug auf die Herausforderungen mit den islamischen Bürgern, mit den Muslimen in Europa, gibt es so etwas wie europäische Werte? Wenn ja, worin bestehen sie denn? Gibt es gemeinsam definierte europäische Werte? Und wenn gemeinsam definierte europäische Werte, dann auch gemeinsam zu verteidigende, mit vielleicht einer gesamteuropäischen Armee? Das sind jene Fragen, die wir uns stellen müssen. Und dazu lade ich Sie herzlich ein und danke für die Aufmerksamkeit und für das rege Mitdenken. Danke vielmals.
Ich bin bislang den Aufforderungen der Veranstalter nicht nachgekommen, auf die Uhr zu blicken und mehr oder weniger dezent den Vortrag zu verkürzen, weil ich glaube, dass jemand, der so einen langen Anreiseweg hat und so viel zu sagen hat, auch das Recht hat, die Zeit zu überziehen. Deswegen werde ich jetzt meinen Part reduzieren, damit dies nicht auch auf Kosten Ihres Parts geht. Ich möchte nur einleitend oder möchte einleitend auch nicht der Verlockung unterliegen. Ich bin ein sehr engagierter Diskutant und am liebsten eigentlich diskutieren und auch Auseinandersetzungen inhaltlicher Art führen. Aber ich möchte mit einer Mischung aus einer Frage und einem persönlichen Statement beginnen, denn ganz kann ich es auch nicht lassen. Sie haben Ihren Vortrag beendet mit der Frage nach den europäischen Werten. Es gibt ja derzeit auch eine Diskussion unter Intellektuellen, unter Wissenschaftlern auch in Europa, die sich mit dem Konzept oder den Konzepten von Leitkulturen beschäftigen. Es ist die Frage, gibt es eine europäische, nicht nur europäische Werte, sondern gibt es eine europäische Leitkultur oder gibt es tatsächlich ein Europa der relativ gleich berechtigten kulturellen Vielfalten? Und mich würde interessieren, aus Ihrer Sicht auch, gerade im Zusammenhang mit einem europäischen Islam, ist es nicht möglicherweise ein zusätzliches Argument neben die Vielschichtigkeit?
Muss ich schnell abschalten. Jetzt habe ich ihn gestoppt.
Ja, rhetorisch kein schlechter Schmäh. Werde ich mir merken. Aber meine Frage in diesem Zusammenhang an Sie ist es tatsächlich so, dass es vor allem die erwähnte Rückbindung an die Heimatgesellschaften, an die Heimatpolitik, die auch ich persönlich in Teilen der Migrantenorganisationen verfolge, aber ist es nicht auch ein kultureller Unterschied? Ist es nicht nur diese Rückbindung an Zuhause, sondern auch die Frage der ganz konkreten regionalen Herkunft, dass viele dieser Migrantinnen, die ihre Bindung an die Heimatländer nicht aufgeben, aus sehr ländlichen Gebieten kommen, ein sehr geringes eigenes Bildungsniveau aufweisen und auch in ihren Staaten, zum Beispiel auch wenn man Türkei oder Balkanländer auch sich vor Augen führt, durchaus auch aus archaischen Gesellschaftsstrukturen kommen. Und dass andererseits ein Teil dieser Zuwanderer aus denselben Ländern, wenn Sie die Türkei nehmen, die zum Beispiel aus dem Izmir-Bereich oder aus direkt der Metropole Istanbul kommen, auch andere, auch als Muslime, andere kulturelle Zugänge haben. Ist die Diversität nicht noch höher in Wirklichkeit, als es nur diese Rückbindung an die Heimatländer ist, sondern dass vielfach bei uns durch die Arbeitsmigration Menschen bislang und vor allem in den 60er und 70er Jahren eben mit geringeren Bildungsniveaus auch zu uns gekommen sind. Und auch das eine Verzerrung ein wenig der Struktur des Islams ist. Konkret in Österreich. Ich tue mir sehr schwer, über andere europäische Länder zu sprechen, weil ich hier nicht den Überblick habe, den Sie besitzen.
Und ich habe gedacht, wir werden jetzt in Streiten kommen.
Und das kennen wir schon.
Dabei, ich bin ein Streithansel, das gestehe ich schon zu. Dabei
ich
sind wir wirklich gleicher
Meinung.
Da sind wir gleicher Meinung. Das ist wie alles eine Frage der Definition. Wenn wir unter Leitkultur verstehen, jene Grundprinzipien, die ich hier ja genannt habe, die so typisch sind für Europa, Demokratie, plurale Parteienlandschaft, Meinungsfreiheit, Menschenrechte, Religionsfreiheit und. Ich habe sie aufgezählt. Da gibt es einen ganz schönen Katalog, der ja mitunter hart erkämpft hat werden müssen im Verlauf der europäischen Geistesgeschichte. Wenn wir all diese Elemente als Leitkultur definieren gemeinsam, haben wir eine Leitkultur. Allerdings, ich möchte warnen davor, diese Form der Diskussion so zu führen, dass wir den Begriff Leitkultur immer einengen. Europa ist ein bunter Garten mit herrlichen Blumen. Da gibt es größere, kleinere, fahlere und sehr bunte Blumen. Es gibt alle möglichen Gewächse. Und diese Vielfalt an Sprachen, Kulturen, Traditionen, die wir in Europa kennen, macht ja gerade auch das Europa aus. Und diese Vielfalt der europäischen Traditionen und Kulturen müssen wir auch bewahren. Ein sizilianischer Mafiose soll von mir aus sizilianischer Mafiose bleiben können. Ja, mittlerweile vom Papst exkommuniziert. Ein Oberösterreicher, ich sehe da Most, das gefällt mir so gut, ein Oberösterreicher soll Oberösterreicher bleiben können. Und ein Brite, Brite und ein Franzose, Franzose und ein Tscheche, Tscheche. Ja, warum denn nicht? Na, selbstverständlich. Das macht doch den Reichtum Europas aus. Diese Vielfalt an Menschen, Sprachen, Kulturen, Traditionen und so weiter. Also da würde ich dann sagen, Leitkultur verwendet als Schlagstock in der politischen Diskussion sehr eingeengt, würde ich sagen, nein. Aber Leitkultur mit all den Elementen, die ich versucht habe zu skizzieren, ja. Und mit den Islamen, na, selbstverständlich. Es gibt unter den Gläubigen der unterschiedlichen Traditionen Hochgebildete, vergessen wir doch nicht, dass es auch muslimische Raumfahrer gibt. Und es gibt solche, die nicht lesen und schreiben können. Aber das bitte gibt es ja genauso gut in den nicht-muslimischen europäischen Gesellschaften. Wie viele Europäer gibt es, die nicht lesen und schreiben können? Also hier muss man auch wieder sehr vorsichtig sein. Und daher plädiere ich auch zu einer Differenzierung, zu einer differenzierten Sicht der Dinge. Daher bemühe ich mich ja auch herauszustreichen, diese Heterogenität der islamischen Gesellschaften und Traditionen in der europäischen Kultur. Daher ist ja auch der Dialog so schwierig. Denn wir alle neigen zu Vereinfachungen auf allen Seiten. Und je mehr wir vereinfachen, umso weniger erfolgreich kann ein Dialog geführt werden, weil dieser Dialog dann nicht mehr menschengerecht geführt wird. Und übrigens, dann kommen wir auch zur Frage, was heißt Toleranz?
Wir haben schon die erste Frage aus dem Publikum.
Und ich habe keinen Most.
Bitte.
Preto. Ich bin vor 5 bis 6 Jahren zum Atheisten geworden, aus Enttäuschung über manche Entwicklungen in meiner Familie. Die Familie war sowieso schon eine verschachtelte oder Sandwich-Familie. Und die Religion hat in zunehmendem Ausmaß weniger Rolle gespielt. Im Islam, so ist mein Gefühl, ist die Religion, insbesondere der Glaube an die verschiedenen Götter, die es da geben mag, der große Motor des Lebens. Und in der Europäischen Union ist es das Wirtschaftswachstum. Das hat eine Bedeutung erlangt, bei der ich nicht mehr mitkomme. Es gibt also so viel Luxus, so ungefähr am Stadtrand, also in den Villengegenden von Linz und Leonding und anderen Städten,
Das aber worauf zielt wundern. Ihre Frage jetzt? Und worauf zielt Ihre Frage jetzt?
Ja, also ob man nicht den Wirtschaftsfaktor Bruttosozialprodukt ein bisschen abwerten könnte und andere Werte höher bewerten könnte. Und da komme ich jetzt eben zu der Wertediskussion, die Sie als sehr schwierig bezeichnet haben.
Also Papst Franziskus hat x-mal schon zu unterschiedlichen Gelegenheiten darauf hingewiesen, dass im Zentrum jedes Wirtschaften der Mensch stehen muss. Dass die Wohlfahrt des Menschen in welcher Form auch immer und nicht der Mensch instrumentalisiert werden darf zur Gewinnmaximierung für einige wenige. Das hat ihm ja den Vorwurf eingebracht, er wäre ein Linker, nicht? Also, und das gilt ja auch.
Der Vorwurf dem aus.
Das gilt ja auch übrigens in der islamischen Welt. Sie dürfen nicht vergessen, sehen Sie sich doch mal den Reichtum an im Nahen Osten. Sehen Sie so an die gewaltigen Bauten, vielleicht sind Sie mal im Nahen Osten gewesen, im Oman, in Sharjah, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und so weiter. Die gewaltigen Bauten dort, diese riesigen Paläste und. Also Reichtums und dergleichen, solche Hotels und solche Beherbergungsbetriebe, wie es in den Golfstaaten gibt, gibt es in Europa kaum. Also in dem angestammten Europa. Also Reichtum, die islamische Welt kennt eine große. Und das hat übrigens die Frankfurter Schule sehr genau herausgearbeitet, die Ungleichzeitigkeit. Wir haben unter den reichsten Staaten der Welt islamische Staaten und unter den ärmsten Staaten der Welt genauso. Und diese Kluft ist im Grunde unislamisch, dürfte im Islam gar nicht vorhanden sein. Wir kennen also unter den reichsten Staaten islamische Staaten und unter den ärmsten genauso. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Der Mensch muss im Zentrum des wirtschaftlichen Geschehens, überhaupt des gesellschaftlichen und politischen Geschehens sein und nicht umgekehrt. Bin ich ganz auf Ihrer Seite.
Darf ich vielleicht noch hier auch Ihre Ausführungen ergänzen? Weil Ihre These war, dass Wirtschaftswachstum auf der europäischen Seite sei und die stark religiöse auf der islamischen, zum Wohl, Don Michele.
Ich bin ja Alkoholiker. Ich bin ja kein anonymer Alkoholiker, ich bin offizieller. Erstens trinke ich regelmäßig bei jeder Messe und in aller Öffentlichkeit.
Fühlen einige Kriterien, die früher nach Karlsburg führten. Aber das, was ich zu Ihnen noch sagen wollte, es gibt, glaube ich, in der relativen Nachbarschaft ein Land, das uns gut bekannt ist und wo das Wirtschaftswachstum bis vor 2 Jahren völlig verabsolutiert worden ist, auch in der öffentlichen Diskussion, das war die Türkei, wo die Zuwachsraten von 5 und 7% am Wirtschaftswachstum beinahe national identifizierend gewirkt haben. Also es gibt da, glaube ich, wirklich keinen Widerspruch dieser Frage des Wirtschaftssystems in einem kapitalistischen System, egal mit welcher religiösen oder nicht religiösen Schlagseite, wird der Mainstream sich über ein Wirtschaftswachstum freuen in anderen
Systemen. Ja, aber dennoch gibt es eine genuin islamische Wirtschaftsordnung und auch ein genuin autochthones, eigenständiges islamisches Finanzierungs- und Finanzwirtschaft. Also die islamische Finanzwirtschaft ist etwas so ausgeprägt, dass das mittlerweile am Finanzplatz London und auch am Finanzplatz Paris das islamische Modell der Finanzwirtschaft angewendet wird. Ganz spezifisch für die Finanzbeziehungen zur islamisch-muslimischen Welt.
Natürlich.
Gibt's.
Bitte sehr.
Eine ganz spezifische Frage. Ich bin voll Wohlwollen den Entwicklungen gegenüber und absolut liberal und beobachte sozusagen einerseits die Tendenzen und auch das Wohlwollen der Leute. Aber ich stelle fest, dass es verschiedene Schichten gegenüber dem Islam an Haltungen in unserer Bevölkerung gibt, oder sagen wir so, in den gebildeten Kreisen. Die Theologen, ich kenne weitgehend Theologen, die sich im Grunde Kotau, das heißt, größte Hochachtung, ich möchte fast sagen Kapitulation gegenüber, wir sind ja Und wir haben ja so gesündigt, der Kreuzzug und so weiter. Es gibt nicht, und gerade die intellektuelleren Kreise können sich nach meinem Gefühl gar nicht überpurzeln. Daneben gibt es aber das Wohlwollen der Bevölkerung, das mit einem gewissen, wie soll man sagen, interessierten Blick die Dinge abwartet. Und in gewisser Hinsicht sogar sich darüber freut. Und ich möchte da ein Beispiel bringen vom Positiven. Ich weiß nicht, ob Sie gelegentlich auf den Linzer Barbara-Friedhof gehen. Zu meinem Vergnügen habe ich bemerkt, und das sollten Sie sehen, bei einer Gruft in Goldschrift aus dem westöstlichen Divan von Goethe, Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident. Nord- und südliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände. Und das ist die Gruft einer offenbar irakischen Fürstin, einer gebürtigen Linzerin. Ist eine sehr erfreuliche Sache. Und in diesem Sinne, und kein Mensch hat je den St. Barbara-Friedhof auch nur deswegen, ich habe noch niemanden gehört, der es auch nur zur Kenntnis genommen hat, das gehört zu uns dazu. Und ich darf da in dem Sinn doch erwähnen, dass zum Beispiel die unsterbliche Suleika aus dem westöstlichen Divan eine Linzerin gewesen ist. Also wir haben gerade in Oberösterreich und so weiter durchaus allen Grund, positiv zu sein. Trotzdem glaube ich, ist teilweise in intellektuell katholischen Kreisen ein gewisser, möchte ich fast sagen, eine Demutshaltung gegenüber dem Islam meiner Ansicht nach festzustellen. Was meinen Sie?
Also Ihr sonniges Gemüt ehrt Sie, gnädige Frau. Sie sind eine wonnevolle Erscheinung, wenn ich das so sagen darf. Aber ich muss schon dagegen halten, so ist es nicht. Der Gott im Islam ist nicht unser Gott. Es gibt immer die sehr vereinfachte Form, wir wären, und da haben Sie dann wieder recht, wir wären ja alles Brüder und Schwestern, wir würden ja an denselben Gott glauben und wir brauchen uns nur alles so lieb haben, wir sind ja alles Religion, abrahamitische Religion und Religion des Buches, ja nichts dergleichen. Allah ist nicht unser dreifaltiger Gott, ist er nicht. Und wir sind, das Christentum ist keine Religion des Buches. Das Christentum ist die Religion des sich selber geoffenbart habenden Gottes. Und das haben nur wir im Christentum. Auch wenn 60 Mal etwa Christus im Koran erwähnt wird, dieser Christus des Koran ist nicht unser Christus. Und. Also hier darf ich dann schon sagen, auf der Ebene der theologischen Auseinandersetzung, da reden wir ganz ehrlich und offen. Uns und die Theologen aus den diversen islamischen Traditionen, denn alles andere führt ja nur in Missverständnisse und in falsche Spuren. Zwischen Islam in den unterschiedlichen Traditionen und dem Christentum gibt es gewaltige Unterschiede. Nämlich theologischer Natur, die in der Religion als Religion liegen. Dass es überall gute und schlechte Menschen gibt, das wissen wir ja selber auch. Und da hängt aber nicht die Religion zunächst einmal davon ab, sondern einfach von der Beschaffenheit der einzelnen Menschen und von den diversen Umständen, in denen sie leben. Sondern wenn wir nun mal die Unterschiede zwischen dem Islam in den unterschiedlichen Traditionen, so wie wir sie vorliegen haben im Koran, in der Sunna, im Hadith, hernehmen und vergleichen mit dem Christentum, da werden wir gewaltige Unterschiede sehen. Also der Gott des Christentums ist nicht der Gott des Islams. Das Menschenbild im Christentum ist nicht das Menschenbild im Islam. Auch die Schöpfungstheologie, da gibt es gewisse Übereinstimmungen und ja, aber auch im Wesentlichen in Bezug nämlich auf die Erlösung. Der islamische Himmel ist nicht unser christlicher Himmel, auf wie wir alle erlöst werden wollen. Da treffen wir uns wieder. Was brauchen wir denn, wir Menschen, um glücklich zu werden? Jetzt könnte man sagen, was redet er daher? Es gab vor kurzem eine sehr interessante Studie an einer amerikanischen Universität, wo die Studenten sehr ausgewählten Personen eine einzige Frage gestellt haben. Wollen Sie glücklich werden? Selbstredend, alle haben geantwortet, na, selbstverständlich möchte ich glücklich werden und glücklich sein. Und war die nächste Frage, ja, was gehört dann dazu? Und im Grunde gar nicht so viel. Zum Glücklichsein gehört dazu, dass es jemanden gibt, der mich liebt. Und dass ich das Geschenk bekommen habe, auch selber ein Liebender sein und werden zu dürfen. Und wenn dann das Bankkonto auch noch ein bisschen stimmt und Gesundheit auch, dann haben wir schon. Aber gleichzeitig mit einer Perspektive religiöser Art, wo all dieses Liebesgeschehen in der Welt mit all den Unwägbarkeiten, die es nun mal gibt, und mit all der Sündhaftigkeit, mit all dem Jammer, den es gibt, ein glückliches, glückseliges Ende finden wird. Und wenn das nochmal stimmt, also wenn ich geliebt bin, ich selber wieder Liebender sein darf, mit der Perspektive, dass dieses liebende Geschehen dann in einer Welt, die viel besser sein wird als die hiesige, vollendet werden wird, dann treffen wir uns. Und das ist übrigens eine sehr gute Grundlage für unseren interreligiösen Dialog. Die Muslime wollen genauso glücklich sein, wie wir glücklich sein wollen. Atheisten wollen genauso glücklich sein, so wie wir alle glücklich sein wollen. Und das wäre ja auch die gelungene Grundlage für unseren interreligiösen Dialog. Aber da müssen wir zunächst auch das Unterscheidende und das Trennende auch zur Sprache bringen, um überhaupt zu wissen, worüber wir reden.
Bitte sehr.
Zunächst ein herzliches Dankeschön für Ihr einprägsames Feststellen des Ist-Zustandes. Wobei hier gleich mein Widerspruch entstanden ist. In der Form, Sie sprachen von den geisteswissenschaftlichen Leistungen des Katholizismus.
Habe ich nicht gesprochen, nein?
Doch.
Ich habe vom Christentum gesprochen.
Ja, das ist dasselbe.
Bitte. Na, dass Sie so sehen, danke, dass Sie das so sehen, freut
da
mich.
Da ist ja ein bisschen was da in der Geschichte.
Wäre schön, wenn es so wäre. Danke.
Wir leben in einem katholischen Land, ne?
Ja.
Ja, und da ist ja Katholizismus und Christentum keine Fremdbezogenheit. Also, hier erhebt sich sofort die Frage, ist es tatsächlich so, dass das Christentum der Schöpfer der gesamten Kultur Europas ist? Die eine Frage. Wenn Sie sagen, die ökosoziale Wirtschaft Europas sei ein Vorbild, da kann ich nur sagen, das muss wohl ein sehr zynischer Entwurf Ihrerseits sein. Ich stelle nur fest, dass wir absolut keine ökosoziale Marktwirtschaft haben. Wenn Sie sich umschauen in der ganzen Welt und einigermaßen den Kapitalismus in seinem Ungetüm und dessen Erfolge erzielt worden sind, dann müssen Sie sagen, das kann man unter Einschränkungen sehen. Das nächste, der Dialog zum Islam. Auf welcher Basis? Das habe ich mir erwartet, dass das von Ihnen sehr deutlich ausgesprochen wird. Sie sagten Beispiel Finnland. Okay, das ist aber kein weltumgreifendes Beispiel für die Auseinandersetzung mit dem Islam oder mit der muslimischen Welt, sondern es ist eine Frage, das haben Sie auch angesprochen, der Toleranz. Und haben wir im Wesentlichen in ganz Europa genügend Toleranz, wenn ich mir heute anschaue, die Flüchtlingsströme aus den Ländern, die für meine Begriffe ja einen eigenen Hintergrund haben, der zurzeit nicht durchschaut wird. So stellt sich doch die Frage, warum spielen wir unseren Begriff Toleranz auf europäischer Basis und mit unseren Wurzeln nicht so wie Finnland aus? Warum wird da Finnland als Beispiel, so wie ja, in den Schuluntersuchungen als Beispiel genommen? Dankeschön.
Also ich habe mich den ganzen Abend hindurch redlich bemüht, die Eckpfeiler jener Conditio sine qua non zu formulieren, die notwendig sind und auch in den Blick genommen werden müssen, damit wir den Herausforderungen entsprechend auch gerecht werden können. Also ich habe versucht, hier ein Plädoyer für den Dialog vorzulegen, allerdings auf gesicherter Grundlage. Und die gesicherte Grundlage ist für uns Europäer, alles das, was wir an Leitkultur mit den Elementen hier vorfinden, und das ist bitte 2000 Jahre europäische Geistesgeschichte. Und ob man es will oder nicht, Europa ist ein zutiefst vom Christentum geprägter Kontinent. Ist mal so. Braucht man nicht diskutieren darüber. Ist ein Faktum. Und dass Europa auf verschiedenen Grundlagen ruht, wie Jerusalem, Athen und Rom, ein bisschen verkürzt gesagt. Ich würde ja gerne abendfüllende Programme mit Ihnen liefern. Es würde mich freuen, wenn wir darüber, über europäische Kulturgeschichte und die europäische Kulturphilosophie uns austauschen könnten. Also mit Wonne würde ich das tun, nicht? Die Zeit haben wir nicht. Also, ökosoziale Marktwirtschaft, ja, wenn das überall so umgesetzt wäre, das wäre dann schön. In der Konzeption ist das die Blickrichtung, auf die wir hinarbeiten müssen, sollen und dürfen. Dass das nicht so der Fall ist, dass es hier Rückstände gibt. Wie ich höre gestern wieder dieses Desaster mit der British Petrol, dieser explodierten Ölplattform, wo jetzt wiederum negiert wird, dass es hier Langzeitfolgen gibt. Bis hin zur Frage, gibt es nun so etwas wie Klimaveränderung? Gibt es ja auch unterschiedliche Positionen, die einen bestreiten, dass es wirklich Klimaveränderung gibt zum Negativen, die anderen sagen, hätte immer ja Auf und Abs gegeben in der Geschichte und so weiter und so fort. Also da bitte haben wir genug Bedarf, auf gesicherter, auch wissenschaftlicher Ebene uns auszutauschen, aber mit dem Blickwinkel, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen muss. Der Mensch, wir, das Gemeinwohl, das Wohl des Einzelnen, nicht als Individuum, sondern als Person, mit der ihm und nur ihm zukommenden Würde. Und diese Würde gilt dann auch den Muslimen, weil es Religionsfreiheit gibt. Und auf dieser Ebene findet dann der interreligiöse Dialog statt. Auf dieser Augenhöhe, wir sind beide Menschen, wir sind beide von Gott Geschaffene, mit je unterschiedlicher Blickrichtung, mit je unterschiedlicher auch Begründung unserer Blickwinkel, aber mit dem gleichen Ziel. Wir alle wollen glücklich werden. Und das auf dieser Grundlage, da findet dann dieser interreligiöse Dialog statt. Und auf dieser Grundlage finden dann auch die unterschiedlichen Prozesse statt, der Integration, der europäischen Integration im Sinne jetzt dieses Integrationsprozesses, den wir kennen im Rahmen der Europäischen Union, und auch der Integrationsprozess innerhalb der islamisch-muslimischen Welt. Und das, was wir heute im Nahen Osten sehen, ist ja der Prototyp. Und in den nächsten Jahren wird es noch schlimmer werden, weil der gesamte Nahe Osten implodieren wird. Und da übrigens, gnädige Frau, bin ich bei Ihnen. Wenn uns jemand helfen kann aus dieser Malaise heraus, auch im interreligiösen Dialog, so sind es die Frauen. Die Frauen sind ja im Regelfall viel gescheiter als wir Männer. Jetzt sollen mich die Männer nicht prügeln. Ich habe ein gutes Selbstbewusstsein, nur keine Sorge. Ich habe ein gutes Selbstbewusstsein. Und daher traue ich mir auch zu sagen, dass die Frauen im Regenfall in all diesen Bereichen, wo es um das Leben geht, viel gescheiter sind als wir Männer. Ich bin in vielen, vielen Ländern unterwegs und sehe die junge weibliche Generation. Da können ja die jungen Männer diesen jungen Frauen nicht das Wasser reichen. Die tragen ihren Chador. Ich blicke gelegentlich unter den Chador. Also Frauen mögen mich jetzt da entschuldigen. Gelegentlich blicke ich unter den Chador natürlich mit zu. Diese jungen Frauen sind vernetzt mit Ohrstöpeln und. Die neuesten Samsungs, die neuesten iPhones. Da wird getwittert und gechattet und Facebook. Diese jungen Frauen sind mit der gesamten Welt vernetzt. Und diese jungen Frauen, mit diesen jungen Frauen kann man nicht mehr so vorwirken, wie manche Männer gern wollen. Also ich bin wirklich ein katholischer Feminist. Ich bin ein katholischer Feminist, weil ich weiß, dass in der arabisch-muslimischen Welt das weibliche Potenzial Sprengkraft hat, revolutionäres Potenzial. Und wir unterstützen diese Frauen auch. Wir unterstützen auch verschiedene Aktionen und Organisationen und Institutionen, die ausschließlich von Muslimen getragen werden. Weil gerade die Frauen sich ja nicht mehr unterdrücken lassen wollen. Wenn ich jetzt mal diesen Ausdruck, nicht alle Frauen fühlen sich ja unterdrückt im Islam. Aber viele wollen einfach eine andere Form des Lebens, wo sie eben dann auch den Führerschein haben können, wie zum Beispiel, mittlerweile geht's ja schon, also von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang dürfen Frauen ja auch den Führerschein schon haben. Also dann können schon haben, aber fahren, um es nicht dürfen. Jetzt dürfen sie aber von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang fahren. Und. Also viele, viele Dinge, die wir noch vor 20 Jahren für unmöglich gehalten haben, sind heute möglich, mit Hilfe der Frauen. Darf ich ein Beispiel sagen, weil es so gut dazu passt? Da ist eine Frau in einem europäischen Staat beschnitten worden und sie ist so schwer verletzt worden, dass im dortigen Parlament alle Parteien mit einer Gesetzesvorlage gekommen sind, Beschneidung, Genitalbeschneidung ist verboten. Zwei Tage später, alle Muslime sind bei mir, alle große Imame und Großreiter sind bei mir. Herr Botschafter, in diesem Parlament gibt es eine Gesetzesvorlage, Beschneidung soll verboten werden. Eine Katastrophe. Beschneidung von Männern ist wesenskonstitutiv für unsere Religion. Bitte helfen Sie uns. Tag später waren alle Großrabbiner bei mir mit derselben Herr Botschafter, helfen Sie uns. Beschneidung von Männern ist wesenskonstitutiv für die Religion. Bitte helfen Sie uns. Da habe ich gesagt, na, meine Herren, ich werde mich bemühen, ich kann nicht versprechen, dass ich erfolgreich sein werde, aber ich kann Ihnen versprechen, werde mich bemühen. Habe dann dort in diesem Parlament interveniert und selbstverständlich, die Gesetzesvorlage wurde verändert. Weibliche Genitalbeschneidung muss eine Verstümmelung, ist ein Verbrechen, ist ein strafrechtlich relevanter Tatbestand, wo vollzogen, muss vor Gericht kommen. Na, selbstverständlich, dort, wo Beschneidung für Männer wesenskonstitutiv für die Religion muss möglich sein. Religionsfreiheit, wesenskonstitutiv für eine Religion. Und da übrigens aus dieser Malaise heraus mit Frauen, allesamt selbe, alle Frauen haben dasselbe Schicksal erlitten gehabt. Ganz großartige Frauen, haben wir eine groß angelegte Aktion gestartet in einer Reihe von schwarzafrikanischen Staaten mit den dortigen Politikerinnen und Politikern, mit den Stammesältesten in den einzelnen Organisationsformen. Und siehe da, innerhalb von 2 Jahren ein gewogener Landstrich in Schwarzafrika, gibt es heute keine weibliche Beschneidung mehr. Das ist interreligiöser Dialog in ganz praktischer Form. Mit Hilfe der Frauen.
So, meine Damen und Herren, ich muss jetzt ein bisschen auf die Zeit achten. Mein Problem ist, dass ich in meinem Hauptberuf es nicht gewöhnt bin, irgendjemandem das Wort abschneiden zu dürfen oder Wortmeldungen nicht zu akzeptieren, weil dann heißt sich agiere autoritär und undemokratisch. Ich habe aber vom Herrn Magister Modera so gewisse Zeichen bekommen, dass wir noch einige, was ich selbst ja auch sehe von hier, einige Wortmeldungen haben. Und auch einen gewissen Zeitplandruck, den wir schon langsam doch verspüren. Jetzt wäre mein Vorschlag, dass wir vielleicht einmal 2, 3 Wortmeldungen, Diskussionsbeiträge zusammenfassen und das ein bisschen blocken, so Sie damit auch einverstanden sind. Weil dann schaffen Sie, dass ich niemandem sagen muss, er kommt nicht an die Reihe. Und gleichzeitig doch ein bisschen den Wunsch auch der Veranstalter nach Zeitökonomie einhalten kann. Ne?
Guten Tag, mein Name ist Pinter. Meine Frage ist, Islam heißt doch Unterwerfung. Zumindest habe ich das so gehört. Ja. Also das heißt also nicht in etwa, wie Sie sagen, dass das in etwa gleichberechtigt ist, sondern Islam heißt Unterwerfung unter den Koran. Und wenn ich mir das letzte Woche anschaue, Sie können jetzt natürlich sagen, der Islam ist ganz verschieden in den verschiedensten Ländern, aber ich letzte Woche anschaue, in Iran sind auf Baukränen wieder Homosexuelle aufgehängt worden. In Pakistan ist ein 14-jähriger Christ angezündet worden, weil seine Genossen draufgekommen sind, dass er Christ ist. Die IS hat, also Europa nimmt jetzt 13-jährige Mädchen auf, die von der IS multiple geschwangert worden sind und dann letztendlich und jetzt nach Europa kommen, weil sie in den islamischen Ländern keine Überlebenschance haben. 2000 Frauen sind bei Boko Haram gerade verschwunden und letzte Woche sind 16 Christen bei der Überfahrt erfolgreich getötet worden. Ist das eigentlich ein Zeichen des religiösen Dialoges, wie Sie ihn predigen? Beziehungsweise meine Frage noch dazu, wo sind jetzt eigentlich die Leute im Islam, die das verurteilen? Von denen hört man überhaupt nichts.
Jetzt muss ich mich kurz einmischen.
Frage war an mich gerichtet.
Nein, ich muss aber, sonst heißt es mir nämlich. Das ist genau das, wo das Problem ist. Die Vermengung von politischen Systemen mit religiösen Inhalten. Es ist nicht der Islam, der aus meiner Sicht im Iran zu diesen zur Verfolgung von Homosexuellen führt. Es ist auch nicht der Islam, der zu IS führt. Da gibt es genug Differenzierungen. Es sind pervertierte politische Systeme, die dafür die Verantwortung tragen. Und es mag möglicherweise auch andere Religionen auf dieser Erde geben, die genauso die Menschenrechte mit den Füßen getreten haben und treten. Das ist aus meiner Sicht nicht dazu.
Also jetzt werden wir streiten.
Nein, das passt.
Jetzt werden wir zum
Thema, warum wir eine unreflektierte Islamdiskussion in Österreich haben. Das ist ein Teil dieses Zugangs für mich, dass die Trennung zwischen der politischen Systematik und den religiösen Inhalten, da ist man viel zu verwoben gewesen in Ihrer Wortmeldung.
Also gerade Gerade das ist es nicht. Weil gute und schlechte Menschen gibt es natürlich in allen politischen Systemen. Gute und schlechte Menschen gibt es in allen Religionen. Gute und schlechte Menschen gibt es auch dort, wo die Menschen keiner Religion angehören. Unter den Atheisten, Nihilisten gibt es genauso. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, welches Gewaltpotenzial und welches Gewaltmonopol die einzelnen Religionen anbieten als Religion. Und wenn man das mal auseinander glaubt, zwischen Islam und Christentum, dann schaut die Diskussion ganz anders aus. Und natürlich hat das mit dem Islam zu tun. Also diese Massenmörder, die mit dem Sprengstoffgürtel 30 Menschen in den Tod reißen und 60 andere blind und taub und mit Gliedmaßen irgendwo zerfetzt zurücklassen, die berufen sich expresses Verbis auf den Koran, die berufen sich expresses Verbis auf die Scharia, die berufen sich expresses Verbis auf ihre Auslegung der einzelnen Suren. Na, das hat natürlich mit dem Islam zu tun. Und das muss man auch so sagen. Es gibt zum Beispiel im Neuen Testament keine einzige Stelle, wo Christus aufgerufen hätte, dass einer, der nicht Christ wird, umgebracht werden muss. Das hat ja mit der Religion nichts zu tun. Das war die Pervertierung, des Glaubens.
Ja, das ist auch eine Bitte Pervertierung, die dort diskutiert wird.
Lasst mich ausreden. Das hat mit der Religion. Es gibt keine einzige Stelle im Neuen Testament. Ich zahle sofort 10.000 Euro sofort an die Hand, wenn mir einer von euch sagt, eine einzige Stelle im Neuen Testament, wo Christus gesagt hat, ein Ungläubiger muss umgebracht werden. Ich kann Ihnen zig Stellen, und die kann ich auswendig, ja, zig Suren und zig Versen, wo drinnen steht, dass die Ungläubigen mit dem Schwert aufs Genick geschlagen werden müssen. Zig Suren. Also es geht hier jetzt nun um den religiösen Gehalt der einzelnen Religionen. Übrigens im Buddhismus gibt es ähnliche Dinge. Ja, das macht eben den Unterschied aus zwischen dem Christentum und anderen Religionen. Daher sind wir auch keine Buchreligion, sondern wir sind, das Christentum ist die Religion des sich selber geoffenbart habenden Gottes. Und Gott ist die Liebe schlechthin. Wir werden im Neuen Testament keinen einzigen Satz finden, wo Christus zu Gewalt aufruft, zu Mord und Totschlag aufruft. In Koran, Sunna und Hadith gibt es zahllose Stellen. Und auf diese berufen sich ja dann diese Extremisten. Also hier geht's tatsächlich um die Unterscheidung der Geister. Was sind nun die Essenzen, die wesentlichen Aussagen in den einzelnen Religionen? Und das ist bitte interreligiöser Dialog.
Grüß Gott, mein Name ist Leila Mirzo. Ich bin Trainerin für interkulturelle Kompetenz im arabisch-islamischen Raum. Und mein Job ist es, Unterschiede zu überwinden und Gemeinsamkeiten rauszustreichen und drauf zu bauen. Ich selber bin in Damaskus geboren, Urstätte des Urchristentums. In der Umayyaden-Moschee befindet sich der Kopf von Johannes der Täufer. In der Moschee sind Moslems als auch Christen, die dort beten, frei nebeneinander. Wenn sogar die Moslems mit dem Gebet fertig sind, gehen sie zum Schrein Johannes des Täufers und fassen ihn an, weil es kann ja nicht schaden, bringt vielleicht Glück. Mein Hintergrund ist dieser, mein Vater war Atheist, Doktor der Philosophie, meine Mutter römisch-katholisch, in der Schule hatte ich Koranunterricht. Da war es schwer als junger Mensch, die Wahrheit rauszufinden, aber was ich immer gespürt habe, es gibt einen Herrgott. Ja. Also geboren wurde ich als Moslem, vor 8 Jahren habe ich mich taufen lassen, römisch-katholisch, habe für einen Pfarrer gearbeitet. Und ich kann nur sagen, Herrgott ist Herrgott geblieben. Im Islam, Allah war kein anderer Gott als Gott. Gott ist Jehova, Gott ist Allah. Jede Sprache und jede Kultur hat ihren Namen für den Gott. Es gibt lediglich verschiedene Huldigungsformen, Erklärungsweisen, geschichtlich, traditionell. Und jetzt frage ich Sie, wie soll ein seriöser Dialog auf Augenhöhe zwischen den Religionen entstehen, wenn Sie davon ausgehen, dass die Moslems einen anderen Gott haben? Wie sollen sie sich ernst genommen fühlen? Das sage ich hier als neue Christin.
Ja, gerade daran müssen wir sie ja ernst nehmen. Wir dürfen doch nicht so tun, als gäbe es keine Unterschiede zwischen Christentum und Islam. Ja, gerade weil wir ja die Muslime ernst nehmen, gerade weil wir die islamischen Traditionen ernst nehmen, nehmen wir die Muslime ernst in ihrer eigenen Wahrheit. Und die Muslime haben das Recht, ihre Wahrheit und ihre Religion uns darzulegen. Genauso wie wir es umgekehrt machen. Und dann entwickelt sich ein Dialog. Das ist selbstverständlich. Die Muslime haben das Recht und auch die Pflicht. Weil ich ja auch was wissen will, und zwar authentisch wissen will, was nun der religiöse Gehalt der islamischen Traditionen ist. Das ist selbstverständlich. Das gilt übrigens auch für den Buddhismus, Hinduismus und die anderen Religionen genauso. dass wir dann irgendwann mal draufkommen, dass das nicht derselbe Gott ist, zu dem wir beten, und dass wir unterschiedliche Gebetsformen haben, unterschiedliche Ritualformen haben. Das ist dann wiederum die Folge davon, vom unterschiedlichen Gottesbild, von der unterschiedlichen Offenbarung, in welcher Art auch immer, nicht? Aber das ist Gegenstand des interreligiösen Dialogs. Und ich danke Ihnen sehr für Ihre Wortmeldung. Freut mich, weil gerade das führt uns ja zur Essenz des interreligiösen Dialogs. Gerade den anderen in seiner Andersheit ernst zu nehmen. Und übrigens, das möchte ich für mich auch reklamiert haben. Ich möchte als katholischer Priester ernst genommen werden.
Herr Dr. Weniger, Günther Deschke ist mein Name. Eine Frage, die allerdings sehr pragmatisch ist, jetzt nach dem philosophisch-religiösen Dialog. Ich komme auf das Wort Zukunft. Österreich versucht mit einem Islamgesetz zumindest die Spitzen des Extremismus in den Griff zu bekommen. Wie stehen Sie dazu?
Also das österreichische Islamgesetz ist geradezu beispielhaft. Wobei die Urfassung noch besser war als die jetzige Fassung, weil durch verschiedene Interventionen und Einflüsterungen und verschiedenen Notwendigkeiten politischer Natur hat müssen die Urfassung verändert werden. Also die Urfassung war noch besser, der Urtext war noch besser als der jetzige Text des Islamgesetzes. Aber dieses Islamgesetz ist geradezu sensationell. Da ist Österreich einmal mehr Vorbild. Übrigens am Weg nach hier, nach Linz, der New York Times hat einen großen Artikel über das österreichische Islamgesetz, und zwar einen positiven, der New York Times. Am Weg habe ich es gelesen daher. Ja. Wie viele Anfragen ich von Radio- und Fernsehstationen ich bekommen habe, weil ich in Rom der einzige Österreicher bin, der damit zu tun hat. Also es ist unglaublich. Das Interesse an diesem österreichischen Islamgesetz ist riesig. Nicht nur in Europa, auch weltweit. Übrigens auch in der islamischen Welt. Dass dieses Gesetz nicht allen gefällt, ist ein Beweis dafür, dass es gut ist.
Bitte.
Kurze Frage. Sie haben angesprochen, dass in Europa die Scharia noch vereinzelt gehandhabt wird. Ist denn das überhaupt mit der Gesetzeslage in Europa in Einklang zu bringen? Das kann doch nicht sein. Nein. Warum wird das nicht mehr verfolgt oder wird das verfolgt? Wissen Sie da mehr?
Ist nicht in Einklang zu bringen, genauso wenig wie Polygamie. Was glauben Sie denn, wie viele Muslime in Europa mit 3, 4 Frauen verheiratet sind? Also ich darf überhaupt nicht verheiratet sein. Ich darf nicht einmal meine Freunde mehr haben unter dem Franziskus. Das ist ja schwierig in Rom. Nicht? Man darf in Rom überhaupt nichts mehr. Man darf Geld erwaschen, darf man nicht mehr. Konten verschieben, darf man nicht mehr. Nur mehr eine Freundin darf man haben, ist ja furchtbar. Das macht ja keinen Spaß mehr in Rom. Also euer Spaß beiseite. Wir kennen in Europa unzählige Fälle, wo Männer mit 3, 4 Frauen verheiratet sind, obwohl es in Europa keine Polygamie mehr gibt. Wir kennen unzählige Fälle, wo die Scharia zur Anwendung kommt, obwohl das natürlich mit dem Rechtssystem nicht zu vereinbaren ist. Und da alle Politiker drücken da die Augen zu, wenn sie überhaupt was wissen, die Politiker. Ich bitte um Entschuldigung. Ich muss ein bisschen spitzen, muss ich schon. Nein, aber Spaß ohne. Das ist ja der Jammer.
Das ist ja nicht witzig,
genau. Dass wir mittlerweile ja Parallelgesellschaften entwickelt haben. Ja? Und diese Parallelgesellschaften haben ein gewaltiges Potenzial an Gefährdungen für die eigene Klientel, wenn ich das so sagen darf, und auch für die nicht-muslimische Mehrheitsgesellschaft. Darüber müssen wir uns auch einmal Gedanken machen.
Würden Sie Länder nennen?
Nein.
Nein, ich glaube, dass es da überhaupt ein Problem ein bisschen gibt. Das ist ein bisschen eine unexakte Herangehensweise, und als Empiriker sind mir Begrifflichkeiten wie eine unheimliche Zahl oder Anzahl schwerstens inexakt. Ich glaube, man muss auch hier sehr, sehr vorsichtiger mit der Diktion sein. Das ist, in welchen Ländern, mit welchen unterschiedlichen Ausprägungen und Qualitäten es tatsächlich zur partiellen Ausformung von Parallelgesellschaften gekommen ist. Man muss sogar in einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland sehr genau auf die Regionen achten, wo das geschehen ist. Sie müssen sogar innerhalb der Bundesländer sehr genau auf einzelne Kommunen und Städte schauen. Und warum ich mich da jetzt, ich halte es ja doch nicht aus, einfach nur zu moderieren, wirklich nur einmal melden wollte, ist, weil ich glaube, dass genau diese Ausdifferenziertheit, auch bei der Wortwahl, die wir verwenden, und die Analyse ganz entscheidend ist, wie auch das Verhältnis der Muslime in unseren Gesellschaften in der Integration ist. Ich bin ein tiefer Verfechter von tatsächlicher Integration, nicht von Assimilation. Das wird in der österreichischen Diskussion des Öfteren sehr, sehr stark vermengt. Aber wenn man in einer Stadt wie Linz diskutiert, wie viel Vorurteile es gibt, und dann hört man auch, ja, auch bei uns gibt es Kinder, die werden zu Hause unterrichtet und gehen nicht zur Schule, obwohl Schulpflicht ist. Ich kann Ihnen nur sagen, es gibt drei Kinder in ganz Linz, wo das der Fall ist. Und kein einziges dieser Kinder ist islamischen Glaubens. Das sind Kinder aus Familien, die zu den Top-Einkommensbeziehern in dieser Stadt zählen, zu sehr ausgebildeten, sehr elitären Familien zählen, die zu Hause von Privatlehrern unterrichtet werden. Ansonsten sind wir hinter der Schulpflicht her wie der Teufel. Mit Verlaub.
Gut so. Hinterm Teufel müssen
wir her
sein.
Wie kann man das erlauben?
Hinterm Teufel müssen wir her sein.
Und mir ist es deswegen so ein Anliegen, das auch zu sagen, weil ich glaube, wenn es um die Herausforderungen der Integration geht, dann funktioniert das tatsächlich auch auf klaren Regeln in dieser Gesellschaft. Das ist unsere Verfassung, das sind für mich persönlich auch die Werte der europäischen Aufklärung. Das ist vielleicht etwas, was in einigen islamischen Ländern in dieser Form im gesellschaftlichen und historischen Prozess nicht stattgefunden hat. Das ist möglicherweise ein Thema auch der Politik. Aber bei uns ist es mir so viel wichtig, diese Stereotypen wegzubringen, ne? Und die Dinge genauer hinzusehen. Es gibt nicht sehr viel Moslems in dieser Stadt, davon sind wir überzeugt, die zum Beispiel 3 oder 4 Frauen haben. Das ist eine völlig andere Tradition.
Nein, ich kann es nicht sagen.
Ich glaube, man muss auch hier immer sehr differenziert sein. Denn das ist eine Tradition, da hat Frankreich viel mehr Probleme durch den eigenen Kolonialismus, durch die Zuwanderergruppen eher aus den Maghreb-Staaten. Da haben andere Länder, die sehr viele Migranten aus dem arabischen Raum haben, viel mehr Probleme als wir, wo wir die Zuwanderergruppen mit muslimischen Glaubens primär aus Bosnien-Herzegowina, aus dem Kosovo und aus der Türkei haben. Also das, glaube ich, ist, wollte eigentlich nur eine Lanze brechen und ein Plädoyer für noch stärkere Differenzierung in der Diskussion und darf noch 2 Personen bitten, sich in die Diskussion einzubringen und dann werden wir schon langsam dem Ende uns nähern, um 21.20 Uhr. Bitte sehr. Machen wir noch die eine Wortmeldung des Herrn? Achso, 3 haben wir noch. Entschuldigung, passt. Machen wir die 3 gemeinsam und fassen wir dann zusammen. Okay? Bitte sehr. Sie sind schon an der Reihe.
Sie haben zuerst erwähnt, dass die Sprengstoffgürtel und man erkennt es immer wieder hauptsächlich von der muslimischen Seite her, vom Islam her eingesetzt wird. So etwas gibt es ja beim Christentum in dem Sinn nicht. Aber ich bin der Meinung, dass jene Leute, die das predigen, weil die Leute, die sich den Sprengstoffgürtel umhängen, die sind dann nur, die sind eigentlich nur bearbeitet worden, dass sie eben sowas machen, weil es in ihrem Paradies dann sozusagen in einer anderen Welt leben. Also die Verbrechen begehen ja eigentlich jene Leute, die das predigen, beziehungsweise die aus machtpolitischen Bereichen eben sich selbst auch so mit den quasi Untergebenen in eine Position werfen, damit sie Macht ausüben können. Das sind ja eigentlich Verbrecher. Und wo ist hier der interreligiöse Kontakt, wie Sie, oder der Dialog, der diese Leute oder diese muslimischen Prediger, sage ich jetzt, verurteilt? Das wird eigentlich toleriert.
Bitte.
Herr Bürgermeister, ich hätte...
Nehmen Sie das Mikro, bitte.
Herr Bürgermeister, ich hätte eine grundsätzliche Frage. Haben Sie schon einmal den Koran gelesen? Die zweite Frage ist, haben Sie schon einmal das Neue Testament gelesen? Die dritte Frage ist, worin sehen Sie den Unterschied? Wenn Sie ihn nicht gelesen haben, bitte nehmen Sie diese Wortmeldung nicht allzu ernst. Ich hätte noch eine Feststellung. Wenn ich das Kommunistische Manifest lese, Marx und Engels, da steht, der Kommunismus schafft die ewigen Wahrheiten ab, er schafft die Religionen ab, er schafft die Moral ab. Was ist daraus entstanden? Millionenfacher Tod. Hitler hat in Mein Kampf geschrieben, die Juden sind Parasiten. Was ist daraus entstanden? Millionenfacher Tod. Wenn ich den Koran lese, wo es um Kreuzigung von Andersgläubigen, um Kreuzigung von Christen und Juden geht, aber nicht in einer Sure, wie heute schon erwähnt ist, da steigt mir die Glasbirne auf.
So, dann muss ich mir atmen, was ich schon gelesen habe und nicht gelesen. Also, den Koran habe ich nicht gelesen, zur Gänze, das Neue Testament auch nicht zur Gänze, das Kommunistische Manifest sehr wohl. Wahrscheinlich auch deswegen, weil es nicht so umfassend ist und einfach nicht so viel Zeit braucht. So. Waren Sie schon in Sydney? Nein, ich wollte nur fragen. Aber Sie glauben schon, dass es dort ein Opernhaus gibt, obwohl Sie noch nicht dort waren, oder? Okay. So geht es mir mit dem Koran. Aber um auch noch eine Ernsthaftigkeit hineinzubringen, selbst wenn ich den Koran gelesen hätte, aber das wissen Sie ja mit Sicherheit besser als ich, als Experte, dann werden Sie meiner Meinung nicht widersprechen, dass es viele Versionen in der Übersetzung, Arabisch ist nicht ganz meine Sprache, in das Deutsche gibt, dass es veritable Unterschiede auch in der Übersetzung in andere Sprachen des Koran gibt und dass ja auch innerhalb der islamischen Welt und der Gelehrten durchaus diskutiert wird. Und eins möchte ich sagen zu dieser Religionsdiskussion. Wir sollten in Europa auch anderen zugestehen, dass politisch motivierte Irrungen, welcher Religion auch immer, auch ein Entwicklungsprozess sind. Denn das gab es auch im Katholizismus, das gab es auch bei den Protestanten und das gibt es, muss man sagen, zeitlich versetzt und viel später in anderen Ausmaßen, auch teilweise von Menschen, die sich auf den Islam berufen. Aber so wie heute die Interpretation auch des Christentums oder der christlichen Kirchen insgesamt eine andere ist und auch aus einer Zeit heraus, genauso ist ja der Koran oder der Islam eine dynamische Religion, die heute schon, und das haben Sie auch gesagt, dass es ein Irrtum ist, von dem Islam zu sprechen, sondern auch dort unterschiedliche Interpretationen gibt und auch unterschiedliche Dynamiken in der Entwicklung. Ich glaube, man muss jedem auf dieser Erde, auch jeder Organisation und Religion, auch Veränderungspotenzial attestieren. Inwieweit das interpretiert wird, ist eine sehr individuelle Entscheidung letztendlich.
Leider haben wir die Zeit nicht und es wäre ein sehr heilsames Unterfangen, über den Gehalt der einzelnen Religionen uns auszutauschen. Das machte die vergleichende Religionswissenschaft. Es gibt etwa 250 Fragen, grosso modo, die im Grunde allen Menschen, seitdem es Menschen gibt, gemein sind. Das sind die großen existenziellen Fragen, wo komme ich her, wenn ich da bin, weshalb und wozu und wie, wenn es aus ist, geht es wohin, wenn überhaupt, da geht es nirgends wohin. Das sind die großen Fragen von Liebe, Hass und Eifersucht und Streit, seit Jahrtausenden all die großen Tragödien von den Griechischen bis rauf sind voll mit all diesen Grundfragen. Und diese Grundfragen, etwa 250 sind's, stellen sich ja alle Religionen. Und die vergleichende Religionswissenschaft tut nichts anderes, wie die einzelnen Religionen zu untersuchen, welche Antworten geben sie auf die Grundfragen der Menschheit. Ob das nun Steinzeitmenschen waren, ob das nun die Menschen waren in der ägyptischen Hochblüte ob das Menschen waren in den großen Hochblüten des Zweistromlandes, die Assyrer, Mesopotamier und so weiter, oder ob es die Christen sind, die Juden, die Muslime. Und wenn wir nun die doch schon sehr lange vorhandene Wissenschaft in der vergleichenden Religionswissenschaften ernst nehmen, sehen wir, dass auf diese Grundfragen der Menschen, die uns allen Menschen gemein sind, sehr unterschiedliche Antworten gegeben werden. Und wenn wir nun die unterschiedlichen Antworten, die die einzelnen Religionen auf diese Grundfragen unseres Menschseins geben, mal so völlig objektiv, unvoreingenommen aneinander stellen und dann einfach unvoreingenommen, objektiv schauen, welche Fragen sind nun wirklich jene Fragen, die der Menschenwürde, natürlich ist das eine Frage nun, der Blickwinkel, ein Menschenwürde hat zu unterschiedlichen Zeiten natürlich auch eine unterschiedliche Konnotation gehabt, mit den damit verbundenen. Aber gehen wir davon aus, und ich danke für den Hinweis, Aufklärung, gehen wir davon aus, dass wir 2000 Jahre europäischer Geistesgeschichte haben, mit den verbundenen Möglichkeiten einer Objektivierung unserer eigenen Fragen und unserer eigenen Existenz, weg von subjektiven und subjektivistischen Anschauungen, hin zu objektiven Menschen- und Weltbildern, dann können wir bald mal sehen, dass hier im Europa des Jahres 2015, wo ein aufgeklärter Europäer oder Österreicher Linzer was wissen will über die Antworten, die die einzelnen Religionen auf seine, auf ihre Fragen geben, ja, das sehr leicht bewerkstelligen kann. Er kann sich die einzelnen Antworten ja vorlegen lassen. Und dann werden wir bald sehen, dass es Antworten gibt für einen Linz im Jahr 2015, die befriedigen, die vielleicht weniger befriedigen oder die gar nicht befriedigen. Und solche, die vielleicht glücklich machen. Und das übrigens ist ja dann der Weg zum interreligiösen Dialog, wo wir uns dann austauschen. Jeder bietet am großen Markt der Meinungen, Weltanschauungen und Religionen sein Welt- und Religion- und Menschenbild. Wenn es nur seriös ist, wenn es nur wissenschaftlichen Kriterien entspricht, und dann bitte, ja, dann tauschen wir uns aus. Und wer das bessere Argument hat, das bessere Angebot hat, der wird auch dann mehr Anhänger, mehr Gläubige oder wie immer wir es dann nennen, auch finden können. Und daher bei der Frage nun der Muslime, es gibt viele, viele Ayatollah und Imame, die Rechtsgutachten erlassen haben gegen Selbstmordaten, Fatwa. Eine Fatwa, wir haben ja Muslime unter uns und freue mich, dass wir Glaubensschwestern auch bei uns haben, wir haben auch Glaubensbrüder. Eine Fatwa ist ein Rechtsgutachten, wobei es keine gesicherten Kriterien gibt, wer nun unter welchen Umständen so ein Rechtsgutachten erstellen kann. Im Grunde kann es jede religiöse Autorität. Nur jede religiöse Autorität in den unterschiedlichen islamischen Traditionen hat unterschiedliche Qualifikationen und das macht es so schwer. Daher gibt es eine Unzahl auch einander gegensprechender Fatwen. Und es gibt aber nicht wenige Fatwen, wo dieser Selbstmordattentäter oder die Selbstmordattentäterin verurteilt werden. Mittlerweile, oder in den extremistischen Kreisen jetzt, sagen wir, Dschihadisten, ist es immer noch so, dass einer, der sich selbst opfert, weil er ja Allah gefällig sein will, weil er den Willen Allahs umsetzt, wird er belohnt. Wird er belohnt. Jenseits von Zeit und Raum, in jener Herrlichkeit eben der Islam im Koran, Hadith und Sunna anzubieten in der Lage ist. Da gibt es halt diese dummen Witze dann über die Jungfrauen und so weiter. Aber so dumm sind sie gar nicht. Ich habe mal eine sehr kluge ehemalige Ministerin, eine sehr kluge Dame aus dem Irak gefragt, na wie ist es denn nun mit den Selbstmordattentäterinnen? Kriegen die Jungmänner? Nix da. Eine Selbstmordaten, da gibt es eine Reihe von Fatwen übrigens dazu, bekommt den idealen Ehemann. Ist ja was wert, oder? Also wir sehen, also wir lächeln jetzt drüber, aber das ist im Grunde bitter ernst. Bitter ernst, es gibt eine Reihe von religiösen Gutachten, und zwar eine Reihe von religiösen Gutachten zugunsten der Selbstmordattentate und gegen die Selbstmordattentate. Und da müssen wir auch einmal in den Dialog eintreten. Wie kommen denn A formal und inhaltlich diese Rechtsgutachten zustande? Und was können wir tun, um die einander widerstrebenden nämlich innerhalb der eigenen muslimischen Traditionen, einander widersprechenden und widerstrebenden Auffassungsunterschiede irgendwo vielleicht ausgleichen zu helfen. Aber das ist zunächst einmal eine innerislamische Diskussion und Aufgabenstellung, wo wir aber sehr gerne bereit sind, hier eine Hilfestellung zu leisten. Also wir sehen, wie schwierig das Ganze, wie schwierig diese Themen sind, weil dann auch ja politische, kulturelle, gesellschaftliche und natürlich auch wissenschaftlich-theologische Überlegungen mit eine Rolle spielen. Und innerhalb der islamischen Traditionen gibt es sehr unterschiedliche theologische Schulen, sehr unterschiedliche theologische Ausbildungsstätten, sehr unterschiedliche Theologien, ja, die mitunter gar nicht so kompatibel sind mit der hohen wissenschaftlichen Theologie, wie wir sie in Europa ausgebildet haben. Übrigens ein Problem bei der Besetzung muslimischer Lehrstühle, wo viele dieser notwendigen Lehrstühle nicht besetzt werden können, weil wir viel zu wenige Theologinnen und Theologen aus dem islamischen Welt finden, die den wissenschaftlichen Kriterien entsprechen würden, wie wir sie an unseren europäischen Universitäten ausgebildet haben. Also da leisten wir auch Hilfestellung. Wir haben zum Beispiel in meiner Dikasterie haben wir ein eigenes Bildungsprogramm für Muslime. Wir als römisch-katholische Kirche für Muslime ein eigenes Bildungsprogramm, um ihnen zu helfen, weil wir dann ja auch die besseren Gesprächspartner wieder haben. Das zu den Unterschieden. Wir können und dürfen die Unterschiede nicht verschweigen. Ganz im Gegenteil. Also ich wollte damit auch irgendwie kurz andeuten, wie schwierig auch dieser interreligiöse Dialog ist, aber gleichzeitig wie notwendig, um das Gemeinwohl und das Zusammenwirken und Zusammenleben von den Christen und Nichtchristen, von den Muslimen und Nichtmuslimen einigermaßen bewerkstelligen zu können. Dass es uns nicht gelingen wird von heute auf morgen, aber ich voller Hoffnung bin, dass es uns eines Tages doch gelingen wird, das glaube ich schon, dazu bin ich zu katholisch. Dankeschön.
So, ich darf mich bei Ihnen für Ihre Interesse und Ihre Diskussionsbeiträge herzlich bedanken, auch bei Ihnen. Es gab noch viel zum Diskutieren, aber ich war Moderator und habe versucht, das einigermaßen so auszuüben, wie es mir eh nicht gelungen ist, aber wie ich es hätte tun sollen. Bitte dafür um eine milde und möglichst freundliche Strafe, auch von den Veranstaltern her, die mich abschließend noch darum gebeten haben, darauf hinzuweisen, dass am kommenden Donnerstag, 23. April, hier um 12.30 Uhr, die zu Mittag bei Kepler, diese Veranstaltungsserie, ist und diesmal unter dem Motto, woran arbeiten Sie gerade, ist diesmal der künstlerische Leiter der Liefer des Brucknerhauses, Vorstandsdirektor Professor Hans-Joachim Frey zu Gast. Ich darf Sie alle dazu auch jetzt herzlich einladen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und stimmt es immer noch, Herr Magister Modera, die Bar ist bis 22 Uhr geöffnet. Ja, das soll ich auch noch sagen. Danke und schönen Abend noch. Danke.